Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Meine Güte. So, hallo ihr da draußen. Hier sind wieder die drei Gaming-Servitoren von Beim Imperator nichts Neues. Ich bin Chris.
Ich bin der Michel.
Ich bin der Jeremy. Lang ist es her, dass ihr was von uns gehört habt. Es dauert halt auch immer ein bisschen, Videospiele durchzuspielen. Und außerdem sind wir auch ziemlich faule Schweine. Aber wir wurden dazu aufgefordert, eine Folge zu einem gewissen Spiel zu machen, nämlich Warhammer 40k Space Marine 2, um den gesamten Titel zu nennen. Und deswegen dachten wir uns, machen wir das doch mal.
Uns wurde das aufgetragen vom lieben Simon.
Exakt.
Quasi ins Pflichtenheft geschrieben.
Genau, bei der, ich meine, es war die 100 Jahre beim Imperator nichts Neues Jubiläumsfolge, hat er doch gemeint, wir sollten doch mal was zu Space Marine raushauen, zum aktuellen Titel, muss man ja mittlerweile sagen, um da mal vorzugreifen. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, noch ein paar Monate Zeit ins Land streichen lassen und ja, jetzt sitzen wir hier und vermitteln euch mal so unseren Eindruck von diesem Spiel. Wir haben uns alle unterschiedliche Spielzeiten drauf, haben viel zusammengespielt, viel alleine. Ich denke aber, wir bekommen für euch einen sehr guten Eindruck hin, was es mit diesem Spiel auf sich hat und wie wir diesen Titel aus unseren Augen betrachten oder sehen, besser gesagt.
Und Grüße gehen natürlich raus an eben Simon, der uns auch das Intro gesprochen hat
für ja, die Folge. Dickes Millennial-Herz von mir. Du kannst es nicht sehen, aber du bekommst es.
Unter anderem auch bekannt als Hydra im Intraweb's.
Da wir drei natürlich bekannte Traditionalisten sind, würde ich sagen, machen wir doch einen ganz kleinen Exkurs in den Hobby-Progress. Denn ich denke, bei uns allen dreien hat sich da echt was getan in den letzten Wochen und Monaten. Sip, magst du mal anfangen?
Ja, besonders Monaten. Ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Hobby-Progress war.
Deine Katze hat Death Corps of Krieg gekillt. Das war ja der letzte Hobby-Progress von dir.
Ja.
Sind die mittlerweile geklebt?
Zum Großteil, ja. Aber eine Hand ist verschütt gegangen. Die finde ich auch nicht wieder. Aber heute, tatsächlich heute, habe ich in einer Internetgruppe einen 3D-Druck von einem DevCorp-Kommissar gefunden. Und da habe ich mir die Hand rausgeklaut. Genau die fehlt. Das war sehr gut. Aber ja, Hobby Progress, viel passiert. Also ich glaube, war in der letzten Folge Old World überhaupt ein Thema? Ich weiß es gar nicht. Ich habe wieder angefangen, mir eine Skaven-Armee aufzubauen.
Du Rattenjunge.
Ziemlich viel gemacht, ja. Ich habe bei 40k, weiß ich gar nicht, ob ich seitdem was gemacht habe. Also ich habe so ein bisschen Salamanders weitergemalt. Ich glaube, das letzte, was ich für 40k bemalt habe, waren meine Devastoren mit Multimeltern. Und sonst, boah, das muss ja dann für das letzte Badab-Event gewesen sein, dass ich ein Salamanders Badab-Team bemalt habe. Mit dem ich auch schönste Bemalung gewonnen habe, tatsächlich. Und was noch? Ach so, Horus Heresy. Bemale ich gerade. Da habe ich mir Salamis. Nee, stimmt, Horus Heresy habe ich ja zwei Sachen gemacht. Da habe ich einmal Alpha Legion 1200 Punkte oder so bemalt.
Und die sehen so geil aus. Also dieses Türkis von deiner Alpha Legion. Zucker.
Mhm. Ja, findet ihr, ich war ja gar nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Ich glaube, deswegen habe ich dann auch aufgehört.
Mach Öl drauf, Öl hilft immer.
Nee, aber ich habe jetzt auch mal Salamanders angefangen, weil ich komme ja irgendwie nicht weg von Salamanders. Und habe da jetzt, also das ist das Aktuellste, da habe ich mir jetzt ungefähr 1300, 1400 Punkte aus der Age of Darkness Box zusammengebastelt und gedruckt. Und habe jetzt 2,5 taktische Trupps bemalt und bin damit eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich die nicht in diesem klassischen Limonengrün bemale, was Salamanders mittlerweile haben, sondern in so einem eher dunkleren. Geht schon fast so ein bisschen in Richtung die Tarnklamotten von Kardianern, dieses Olivgrün, nur noch ein bisschen dunkler. Damit bin ich sehr zufrieden auf jeden Fall. Folgen bestimmt irgendwann auch mal Fotos, weil morgen fahre ich mir eine Digitalkamera abholen von meiner Schwester, die Fotografin ist, damit ich mal ein bisschen vernünftige Fotos machen kann. Von allem, weil ich glaube, ich auch seit Ewigkeiten nichts mehr
hochgehe. Auch von dir?
Ja, auch von mir.
Ganz wichtig.
Auch bemalt, ohne Kleidung.
Der Denker, der Philosoph.
Ja. Nee, das war's so. Also ja, ich habe relativ viel bemalt, aber wahrscheinlich nicht in dem Output, den andere Leute bemalen, weil es waren ja jetzt auch echt, ich weiß nicht, wann ist die letzte Folge? Ein Jahr oder so?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, hab schon was gemacht, war jetzt aber nicht überfleißig, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wobei ich halt auch noch Skaven bemalt habe, ne? Hordenarmeen, es halt dauert. Ja, wie sieht's bei dir aus, Michel?
Ja, ich habe in dem Jahr auch einiges gemacht. Ich habe einiges an meinen Dark Angels ausgebaut. Jetzt gerade bin ich an so Admech Myrmidons umgebaut zu Servitoren für den Techmarine, weil die normalen Servitor-Modelle sind halt ein bisschen special, die kleinen Hobbits.
Die unfassbar geil aussehen. Muss er auf jeden Fall auf Fotos, selbst in dem jetzigen Zustand, sehen die schon so verdammt gut aus. Das sind genauso.
Aber stehen die auch auf dem Tactical Rock? Das ist ganz wichtig.
Nee, gar nicht, weil die Myrmidons sind ja echt groß. Die sind ja größer als ein Termi.
So.
Und mein Hintergrundgedanke war dazu, das sind halt gescheiterte Rekruten, die irgendwann dann halt relativ spät im Umwandlungsprozess halt irgendein Organ nicht akzeptiert haben oder weiß ich nicht, in der Hypoindoktrination versagt haben und dann hat man sie halt einfach pragmatisch, wie der Löwe halt so ist, zu Battle Servitors umgebaut.
So ist ja auch diese Podcast-Gruppe hier, diese Runde hier entstanden, ne?
Genau.
Zu dumm, um für was Gescheites zu gebrauchen, also machen wir Gaming-Servitoren draus.
Genau, so
das faule Warhammer.
Wir sind bei Space Marine 2 immer die Bots, die mitlaufen. Wenn ihr keine Mitspieler findet.
Ich glaube, ich bin der Makita-Servitor auf dem Unterdeck, der einfach sein ganzes Leben damit verbringt, eine Toilette anzumalen.
Okay, genau. Und ich habe an meinem Raumschiff natürlich auch weitergemacht. Jetzt in den letzten Wochen nicht, aber weil ich zu viel arbeiten musste. Aber es gibt quasi für den Rumpf das Holzskelett, was quasi auch statisch dann real das Modell trägt. Und das hängt an der Wand. Und da sind jetzt schon Teile der Drucke dran geschraubt. Und so langsam kriegt man den Feeling dafür, wie groß das wird.
Es ist komplett verrückt. Ich habe es eben auch das erste Mal gesehen mit dem Holzkonstrukt. Und es ist einfach, also selbst wenn nur diese Abteilung fertig gebaut wird, ist es halt schon riesig und wiegt gefühlt 500 Kilo. Michel sagt ja immer, das wiegt gar nicht so viel und gibt mir dann irgendwelche Klumpen in die Hand.
Vermutlich, wenn er das dann mal aus der Garage rausholen will, muss er irgendwie eine Wand einreißen oder
Nein, das ist mitgedacht. Das ist auch irgendwie, was tatsächlich viel Zeit kostet, dass man das in Komponenten auseinanderschrauben kann, diese Komponenten lagern kann. Und unter dem Rumpf zum Beispiel, unter dem Boden, sind zwei Holzschienen. Und das werden die tiefsten Punkte. Dann wird man das halt auf den Holzschienen absetzen können. Und da sind auch so Griffe dran. Die wird man hinterher nicht mehr sehen, weil da magnetisierte Teile vorkommen und die verkleidet werden. Aber die kann man dann halt rausnehmen. Und die Idee ist, dass man das zu zweit einfach an Griffen tatsächlich nehmen kann und tragen kann und auch auf dem Boden absetzen kann, nachdem man die Kanone drunter abgeschraubt hat.
Ja, das wird so gigantisch, das Teil.
Ja, aber deshalb dauert es auch, weil solche Sachen, da muss man sich halt alles überlegen. Und ich bin ja nur kein Ingenieur oder so oder arbeite in der Werft und entwerfe den ganzen Tag irgendwelche Schiffe oder so.
Aber es sieht halt schon stark danach aus. Also ich habe das halt gesehen und habe schon vorhin gesagt, nur für diese Holzkonstruktion wäre ich halt viel zu dumm. Abgesehen von dem ganzen 3D-Design des eigentlichen Schiffes.
Man muss dazu sagen, jetzt zur Info, ich und Jeremy sitzen im selben Raum. Jeremy ist gerade bei mir zu Besuch und wir plündern meinen Kühlschrank.
Ich bin mit dem Fahrrad in Wuppertal gefahren, was ein riesiges Opfer ist.
Aber genug zu mir. Wie sieht's bei dir aus? Ich hörte was von einer Kampagne.
Ja, also ich befinde mich tatsächlich auch immer noch in meiner einjährigen Pause, was Turniere angeht, und hole mir so den Hobbyspaß halt anderweitig wieder oder generell wieder Hobbyspaß. Aktuell hat sich tatsächlich ergeben, dass wir Kontakt zu einigen Neulingen bekommen haben, die wir eben halt ja in das Spiel auch ranführen, ihnen einfach mal die ersten Schritte im 40k zeigen. Und da wird morgen tatsächlich der gute Steffen da sein, sein allererstes Spiel machen gegen meine Frau, also Space Marines gegen Orks. Und ich weiß, dass er das hört, der liebe Steffen, deswegen morgen bist du dran, mein Freund. Ja, und ich habe mir von einem guten Freund Tyranniden ausgeliehen für Bier- und Brezelspiele.
Sehr gut.
Und muss tatsächlich sagen, ich habe da ein wenig Blut geleckt. Ja, Nachtigall, ich hör dir tapsen, ne? Also ich glaube, ich schwenke doch mal wieder um und starte nochmal nach einem Chaosjahr, letztes Jahr 2024, den Xenos mal wieder einen Besuch ab. Denn Tyranniden machen mir aktuell echt viel Spaß mit den ganzen Monstern. Macht einfach Laune, die über den Tisch zu schieben. Und ja, dann gibt's halt auch noch die Kampagne, die selbstgeschriebene, die ich leite mit mehreren Spielern. Da geht's gut voran. Also die kloppen sich echt ordentlich auf die Nüsse, bringen viele Rollenspielelemente ein. Es gibt krasse Verwicklungen. Ein Spieler hat einen Orden mit zwei unterschiedlichen Strängen gebaut, ne, einen Loyalen und einen Traitor-Orden, und macht mega viel Spaß. Aktuell habe ich tatsächlich gestern eine Storyline fertig geschrieben, die per Pen and Paper am Tisch gespielt wird, also tatsächlich ohne Miniaturen oder sowas, sondern wirklich ein reines Pen and Paper Abenteuer. Ja, ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, wird die erste Runde schon gelaufen sein. Und zwar sind sie nicht in ihren Fraktionen, sondern in dieser Space Marine Fraktion sind sie auf einem Kreuzer und sie sind alle Deckbesatzung, also wirklich so unterste Deckbesatzung, und das Schiff wird von Chaos Marines gebordet und die müssen halt einen Weg rausfinden in Richtung des Hauptplaneten, um dem eben halt sie mit ihren Armeen eigentlich kämpfen. Und es soll so ein kleiner One-Shot werden, Pen and Paper Abenteuer One-Shot, der wahrscheinlich über zwei Abende geht, weil One-Shots gehen immer über zwei Abende. Und da bin ich echt gespannt, da habe ich jetzt schon eigentlich soweit alles fertig geschrieben und ja, lass den dann freie Hand, wie sie sich denn schlagen auf diesem imperialen Kreuzer, auf diesem Namenlosen.
Also die kommen dann von dem Kreuzer runter und dann spielen sie mit ihren Armeen 40k, oder was?
Das soll einfach das ist einfach als, so Nebenstory ist das eigentlich geplant. Einfach als Fußnote, dass da eben halt was auf diesem Kreuzer passiert ist, denn die Kampagne, die soll sich ja nicht nur aufs Spielen beschränken, sondern der Hintergrund dieser Kampagne ist ja, dass alle Spieler ihre eigene Geschichte erzählen können. Die wird ja auch aufgeschrieben. Also es gibt eine spezielle Gruppe, da schreiben sie dann immer die Schlacht aus ihrer Sicht beziehungsweise aus der Sicht ihres Warlords rein. Gerade so ein, zwei Absätze, wie sie eben halt die Schlacht wahrgenommen haben. Und das wird dann am Ende dieser Kampagne, wird das in ein großes Buch gebunden. Das bekommt dann jeder als Erinnerungsstück, sage ich jetzt mal, ne? Weil sie im Warhammer 40k-Universum ihre eigene Geschichte geschaffen haben, die so natürlich hätte auch stattfinden können. Dafür ist es einfach zu sehr Sandbox, das Universum. Und ich möchte eigentlich damit auch wirklich alles an oder möglichst viele Facetten in diesem Spiel den Spielern beibringen und zeigen. Und dass Warhammer nicht einfach nur Bücher und Videospiele und Miniaturen bemalen in irgendeinem Warhammer Store sind oder Games Workshop Store, sondern dass es einfach so unendlich viel mehr bringt. Deswegen gibt es auch dieses Pen-Paper-Abenteuer. mit dazu. Vielleicht gibt es irgendwann ein zweites, vielleicht hat es ihnen auch so gut gefallen, dass sie sagen, würden sie gern weitermachen, dann muss ich mir etwas einfallen lassen. Vielleicht sagen sie auch, Junge, mach das nie wieder, dann bleibt es eine einmalige Sache. Aber ja, ich möchte halt wirklich möglichst viele Facetten dieses Hobbys abbilden.
Das finde ich auch total schön. Also da stehe ich auch echt drauf. Ich mag das auch beim Tabletop, wenn man dann so ein bisschen rollenspielerisch agiert und irgendwie, weiß ich nicht, der letzte Guardsman vielleicht nicht auf den Terminator noch drauf geht, obwohl es taktisch klug wird, sondern einfach wegläuft oder so bei den Brezelspielen. Das finde ich halt einfach.
Das ist tatsächlich das sehr auch schön. Vorgabe.
Das klingt mega geil mit der Kampagne, finde ich.
Holt mich total. Das ist auch bei uns wirklich Vorgabe. Also die Spieler haben immer so Rahmenpunkte für ihre nächste Schlacht. Also ich schaue mir die Listen immer an, was sie spielen. Also ich möchte schon, dass sie es regelkonform spielen, denn es sind viele Neulinge da und diese Kampagne hilft den Neulingen in das Spiel reinzufinden. Aber da wird jetzt keiner mit einer überkrassen Turnierliste oder sowas rangehen. Das möchte ich nicht. Dafür ist das nicht gedacht. Das soll schon Sinn und Verstand haben. Zum Beispiel das allererste Spiel, das Einführungsmatch, das haben Orks gegen Tau gespielt. Und Vorgabe war, ich glaube, 700 Punkte oder sowas. Nee, es gibt, das sage ich immer wieder, es gibt keinen Gewinner oder Verlierer am Tisch, es gibt nur die Story, die weitergeführt wird. Und das macht den Leuten einfach unglaublich viel Spaß. Und beim ersten Match sind halt, ja, was macht die Ork-Spielerin? Die knallt da natürlich 80 Boys hin und hat halt nur mit Boys gespielt. So, der Tauspieler hat gesagt, ja, ich bin gerade auf Patrouille, ich habe nur Kruz dabei. Natürlich sind die Orks da durchgelaufen spielerisch, aber der Tauspieler hat das super rübergebracht, hat einen Funkspruch abgesetzt, hat die Kommandantur informiert etc. Und so hat sich das dann so ein bisschen aufgebaut. Ne? Aktuell haben wir sogar eine unheilige Allianz zwischen einem verloren gegangenen Space Marine Trupp und einer Taustreitmacht. Richtig witzig. Also gerade die beiden Spieler, die bringen das so super rüber. Da echt Spaß dran, mich da wirklich 4 Stunden hinzustellen oder 5 Stunden und mir das anzuhören, was die da machen. Das ist besser als Netflix oder sonst irgendwas.
Ja, aber es ist ja auch voll geil. Also dieser Rollenspielaspekt war schon immer irgendwie so ein Teil von Warhammer für mich. Dass ich irgendwie aktiv groß Pen and Paper da irgendwie bei oder dass wir da aktiv groß Rollenspiel beigemacht hätten, wenn wir gespielt haben, aber wir haben ja schon immer so darauf geachtet, dass man halt, wenn da zwei Anführer sich auf dem Schlachtfeld getroffen haben, dann sind die natürlich aufeinander losgegangen, egal ob das taktisch klug war oder nicht.
So, ja, natürlich. Die haben sich in der Mitte getroffen und es gab eine epische Schlacht.
Ja, oder als ist wir halt das Spiel hatten, wo sich irgendwie nach einem Zug rauskristallisiert hat, beide Parteien wollen dieses eine strategische Ziel. Vollkommen egal, was mit den anderen ist. Und dann wurde das einfach ein riesiges Schlachtfest in dieser Mitte, wo hunderte von Guardsmen versucht
haben. Alles reingepumpt haben, ja.
Ja, es ist, auch das ist 40K. Und wie gesagt, es ist einfach ein 40K, das komplette allumfassende Universum ist für mich, oder sehe ich als, ja, wie als Werkzeugkiste an, ne? Man hat mir, oder wie ein weißes Blatt Papier, ne? Man hat mir ein weißes Blatt Papier, ein paar Buntstifte gegeben und mach draus, was du willst. Es ist okay. Es ist 40K. Und so sehe ich das an. Deswegen bin ich eigentlich auch gerade ganz happy aktuell, mich wenig mit Turnieren zu beschäftigen und mir einfach mal hier da den Spaß zu holen und Hobby zu betreiben. Und ich habe jetzt schon lange keine Miniatur mehr gebaut oder bemalt oder so, aber ich habe einfach sehr viel Spaß, jetzt Storylines zu schreiben und den Leuten da was mitzugeben oder eben halt auch neue Spieler ins Spiel reinzuführen, ihnen einfach so, ja, die ersten Schritte zu zeigen, was passiert überhaupt auf dem Tisch, was muss ich würfeln. Und es macht mir gerade sehr viel Spaß.
Ja, geil. Ist halt auch ein cooler Aspekt von dem Hobby.
Ja.
Ja, besonders auch, ich bin gerade geschockt. Der Chris war für mich der Tournament-Chris, nicht der macht geile Rollenspiel-Sachen, ja. Chris.
Ich bin seit 24 Jahren Pen-and-Paper-Spieler, also habe ich immer gesagt, ich komme hier ursprünglich aus...
müssen zum nächsten Turnier fertig werden.
Ja, ich komme ja eigentlich aus der Lore, ne? Turnierspiele oder auf Turniere gehen, auf Turniere fahren ist ja nur ein Teil davon. Und das, worauf ich gerade Bock habe, das mache ich halt. Ich hatte die letzten Jahre ultra Bock auf Turniere und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich habe ganz wundervolle Menschen dadurch kennengelernt. Aber dieses Jahr habe ich halt Bock auf was anderes. Deswegen mache ich dieses Jahr halt was anderes.
Zum Beispiel Space Marine 2 spielen.
Zum Beispiel Space Marine 2 mit euch zu spielen.
So, jetzt sind wir ja relativ spät dran mit der Folge. Also, Chris, du kannst ja mal kurz mal eben noch so ein paar Hardfacts raushauen zu Warhammer 40k Space Marine 2.
Thank you.
Also Warhammer-Titel lesen sich für mich, oder die Spieletitel lesen sich für mich immer wie die alten Schriftzüge auf den alten Mercedes aus den 80er Jahren. Mercedes-Benz E-Klasse Kompressor, 2,8 Liter Benziner, vierfach bereift mit Hupe oder so.
Armageddon.
Armageddon, genau. Haben sie diesmal nicht gemacht. Es heißt wirklich einfach ganz klassisch Warhammer 40.000 Doppelpunkt Space Marine 2. Ist erschienen am 9. September 2024. Hätte eigentlich bereits 2023 kommen sollen. Man hatte auch schon einen festen Termin, aber das fand ich sehr, sehr cool von den Entwicklern. Sie haben gesagt, nein, das Spiel ist noch nicht fertig, so wollen wir das nicht rausbringen. Wir verschieben das nochmal um Jahr. Wir haben damals schon drüber gesprochen, fanden es ja natürlich traurig, aber allein die Tatsache, dass das gesagt wird von dem Entwickler, nö, es ist noch nicht gut, so geben wir das nicht raus. Dem habe ich großen Respekt gezollt, weil das sieht man heutzutage in der Gaming-Landschaft ja leider sehr, sehr selten. Und sie haben uns aber ein Spiel geliefert, das uns, ja, denke ich mal, alle abgeholt hat. Also wie gesagt, 9. September 24 war die Erstveröffentlichung. Entwickelt wurde es von Saber Interactive. Der Herausgeber war Focus Home Interactive und es kam für die klassischen Plattformen PlayStation 5, Xbox raus und hat tatsächlich auf Steam eine 9 von 10 bekommen in den Bewertungen. Man sieht nicht viele Warhammer-Spiele, die das haben. Im Genre angegliedert kann man sagen, Third-Person-Shooter mit Adventure- und Hack-and-Slay-Elementen. Steckt man da, liegen wie ein ganz gut.
Gears of War mäßig ohne Deckung.
Gears of War in cool.
Ja. Ja, Dauerdeckung, du hast deine Rüstung.
Was mir dabei noch einfällt, es ist ja sogar eine spezielle Folge heute. Nicht, dass wir gesponsert sind oder irgendwas an Werbung oder so, aber danke da an Saber Interactive, weil ich habe da einfach mal angefragt aus Interesse und wir dürfen tatsächlich Sounds und alles aus dem Spiel benutzen.
Für 69 Euro.
Für 69 Euro. Also die werden alle ausgeblinkt, wenn ihr nichts bezahlt. Ansonsten kriegt ihr Sounds. Ja. Genau. Und das werden wir, glaube ich, auch viel zu exzessiv wahrscheinlich benutzen.
Die Kontodaten findet ihr unten in den Links.
Aber wir sind legal abgesichert. Ich habe die E-Mail gespeichert.
Ja, genau. Und weil wir leider nicht den ganzen Tag bei Hertha am Kiosk an der Ecke stehen und viel arbeiten mussten und ich glaube, Sipdu hat das Prüfungsstress und so,
ja,
sind wir halt jetzt relativ spät dran. Aber wenn ihr Bock habt, hört ihr euch unsere Folge zu Space Marine 2 trotzdem noch an. Auch wenn ganz viele von euch das bestimmt selber durchgespielt haben schon oder sich Videos angeguckt haben oder auch schon ganz viel davon gehört haben.
Genau, wir hatten ja sogar schon mal eine kurze Folge darüber. Da haben Chris und ich ja zusammengespielt, direkt zu Release. Aber die war eben so kurz und ging auch so wenig in die Tiefe, dass wir das auch nochmal aufnehmen wollten.
Wir beide haben uns das Spiel direkt zum Release gekauft, in unterschiedlichen Ausführungen auch, und haben uns Samstag in der Frühe getroffen, an unsere Rechner gesetzt, wie die letzten Menschen. Ich hatte eine Kühltruhe neben mir und dass ich nicht noch einen Pissbecher unter den Tisch gestellt habe, war alles. Und haben die ganze Nummer einmal durchgerödelt, fast am Stück sogar. Also ich bin...
2 Tage, glaube ich.
Nee, also wir haben gespielt, dann habe ich mich 4 Stunden hingelegt, habe gepennt, bin dann wieder aufgestanden und war dann sonntags in der Früh, irgendwann um 8 oder so, hatte ich es dann durch. Also ich habe es wirklich durchgesuchtet und genau, die letzte Mission, die hat dann jeder für sich gespielt. Ja, weil du hast mir dann, glaube ich, vormittags ein paar Stunden später geschrieben, dass du es jetzt auch durch hast.
Ja, genau. Ohne zu spoilern, ist halt die letzte Mission auch einfach 3-mal so lang wie alle anderen Missionen. Deswegen hat das ein bisschen gedauert dann.
Genau.
Ja, ich war zu der Zeit noch relativ viel arbeiten und bin dann später in das Spiel eingestiegen.
Das stimmt, aber dann hast du auch richtig reingelunzt, also du hast da echt Stunden raufgerissen, das ist Wahnsinn, also ich glaube gefühlt hast du 3 Monate am Stück online gewesen und hast dieses Spiel gespielt.
Die letzten Wochen relativ viel, jetzt in Vorbereitung auf die Folge. Wir wollen genau. Ja hier vernünftiges Ergebnis abliefern, das war nur, ich finde das Spiel eigentlich total scheiße, das war nur wirklich, weil ich es halt euch jetzt allen
fundiertes... Damit kommen wir jetzt auch zur Playlist, danke, wenn ihr bis dahin durchgehalten habt. Ne? Sip, was hast du?
Er müsste da 200 Stunden sich durch das Spiel gequält. Ich habe eben nochmal nachgeguckt.
Krass, das hatte ich selber gar nicht so auf dem Schirm. Genau, was wir auf jeden Fall noch gemacht haben, ist, wir haben jetzt in Vorbereitung auf die Folge zu dritt die Story nochmal durchgespielt an mehreren Abenden.
Genau.
Und nicht nur die Story, wir haben uns auch den Multiplayer uns angesehen und wir haben uns auch die Mod angeguckt und wir haben die Nebenmissionen gemeinsam durchgespielt.
Genau.
Und Horde-Modus.
Und Horde-Modus. Und ich habe den
Cool.
PvP-Multiplayer gespielt. Relativ lang.
Genau,
ich nicht.
Ja.
Ich bin zu schlecht.
Und ich glaube, damit sind wir eigentlich auch schon an einem Punkt, an dem unser Markenzeichen, an dem uns die ganze Podcast-Welt sofort erkennen würde, angelangt, und zwar der guten Spoilerwarnung von Michel.
Ja, das ist die überflüssigste Spoilerwarnung der Welt, weil jeder, der irgendwie Bock auf das Spiel hat und sich nicht spoilern lassen will, hat's halt schon gespielt oder
es spreche jetzt die scheiß Warnung aus.
So, ab jetzt reden wir über Story-Details und alles Mögliche rund um Space Marine 2.
Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann skippt jetzt einfach 2 Stunden und hört euch danach an, was wir auf die Playlist packen. Gut.
Genau.
Also, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Der erste Trailer für das Spiel ist tatsächlich 2021 rausgekommen und das kam mir absolut nicht so lang vor. Also, dass ich 3 Jahre auf dieses Spiel gewartet habe, da kann ich mich dran erinnern, aber ich bin ja auch schon 36, deswegen die Zeit fliegt ja.
Ich glaube, das letzte Mal habe ich auf Baldur's Gate so lange, war ich so lange gehypt. Ich habe es aber tatsächlich hinbekommen. Das ist das allererste Mal, dass ich das geschafft habe bei einem Spiel, dass ich wirklich herbeisehne. Ich habe es geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Ich habe bis zum Release keinen einzigen Trailer gesehen, nicht eine Sekunde. Ich habe teilweise Gruppen stumm geschalten, um nicht mit Bildern oder sonst irgendwas gespoilert zu werden. Also ich bin wirklich komplett bei 0% in dieses Spiel gestartet.
Ja, es gab ja zuerst den His Angels Trailer, also das war ja der Ankündigungstrailer, wo man die 3 Space Marines sieht, die in eine Schlachtszene zwischen Kardianern und Tyranniden kommen und dann alles platt machen. Und dann kamen ja so tröpfchenweise immer mehr Gameplay-Trailer und die Tyranniden sind ja nicht die einzige Fraktion in dem Spiel. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich die Fraktion gesehen habe, die noch kommt und dachte, ach, der Christ, der wird sich so freuen.
Ja, meine geliebten 1000 Suns sind ebenfalls in diesem Spiel und ich weiß noch, als wir das erste Mal auf die T-Suns gestoßen sind, habe ich eigentlich zu Sip gesagt, so, ich kämpfe jetzt nicht gegen die, das musst du machen. Es fühlt sich komplett falsch an, jetzt gegen T-Suns zu kämpfen. Allerdings habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, gegen T-Suns zu kämpfen und dazu habe ich auch noch eine eigene Meinung, dazu aber später mehr.
Ja, wie war das denn bei euch mit dem Trailer? Wart ihr da komplett irgendwie gehypt oder dachtet ihr eher so, ja, mal gucken, Warhammer-Spiele, da wartet man besser ab?
Ja, ich dachte schon so, geil, es gibt einen AAA-Titel. Ich war aber bis zuletzt total skeptisch, ob sie das hinkriegen, was sie da alles so vollmundig versprechen. Also diese Gegnermassen, dass sie das irgendwie umgesetzt kriegen, dass man keinen High-End-Rechner braucht und das trotzdem halbwegs vernünftig läuft. Und so, da war ich sehr skeptisch, gerade nach dieser, es gab dann ja, vor dem Verschieben des Starttermins irgendwie ein paar Monate vorher, nagel mich jetzt nicht auf das Jahr fest, auf irgendeiner Spielemesse in Las Vegas, ja eine Vorführung, so ein Demo-Level, wo auf einem absoluten High-End-Rechner, der das irgendwie mit Ach und Krach, das irgendwie mit 25 oder 30 FPS geschafft hat, das Spiel. Und wir kennen es ja von relativ vielen Veröffentlichungen, dass halt sehr viel versprochen wird und dann kommt das Spiel raus und das ganze Entwicklerteam gibt sein Bestes und das Spiel kommt viel zu früh raus und es stimmt halt nur die Hälfte und performt halt gar nicht oder es gibt ganz viele Sachen, die versprochen sind nicht und so. Und da war ich halt sehr, sehr skeptisch. Gerade, das war ja auch die Zeit so Cyberpunk, als das rauskam und so.
Ja.
Ne? Und hab mich deshalb nicht so hypen lassen. Ich war da sehr skeptisch und das kann man aber jetzt direkt im Nachhinein sagen. Die haben es verschoben und haben ein vollwertiges Spiel rausgebracht, was astrein performt, erstmal auch auf älteren Rechnern. Es ist alles drin, was sie versprochen haben und sie liefern bis heute alles, was sie versprochen haben. Mehr Multiplayer-Level, den Horde-Modus, alles, was sie versprochen haben, haben sie einfach geliefert und das ist, man muss es leider so sagen, gar nicht so oft in der Welt,
ja, wo die Spiele. Und vor allen Dingen, es sind keine bezahlten DLCs, sondern wir bekommen das als Update reingepatcht. Hier, ihr kriegt jetzt den Horde-Modus, hier, ihr bekommt das, ihr bekommt Cell, ihr bekommt jenes. Mir ging es tatsächlich genauso wie dir. Ich habe ja, wie gerade eben schon erwähnt, mir keinerlei Trailer oder ähnliches angeguckt, aber ich wusste ja, dass es kommt. Ne? Und 100% kann man sich ja trotz all dem nie davor verstecken und man hört ja Gerüchte hier und da und hast du nicht gesehen. Ich sag's mal so, ich war gehypt, aber ich war gehypt auf ein nicht fertiges, komplett geschrottetes Spiel, das mir als Warhammer-Liebhaber das gibt, was ich mir wünsche, und mir war eigentlich klar, dass ich unglaublich viele Abstriche machen muss, weil es einfach nicht so geil wird oder nicht so geil werden kann, denn es ist ein Warhammer-Spiel, wurde allerdings eines Besseren belehrt. Also abschließend kann man bei mir wirklich sagen, ich wurde mehr als positiv überrascht, der Hype wurde zu 100% gerecht und meine Erwartungen wurden übertroffen.
Ja, bei mir war es, also Zuerst habe ich mir auch gedacht, guckst du dir wirklich die Trailer an und so. Und dann, weiß ich nicht, habe ich aber doch irgendwie immer wieder reingelunzt. Dann habe ich mir alles angeguckt. Und ich wusste halt, das sind ja auch die Macher, die dieses World War Z-Spiel gemacht haben, die ja ihre eigene Engine dafür gemacht haben, dass diese Massen an Gegnern sich so wellenartig an Gebäuden und so hoch machen. Und da habe ich schon gedacht, okay, das passt auf jeden Fall für Tyranniden ziemlich gut. Und da war ich schon mal positiv gestimmt. Also wo ich ein bisschen gezweifelt habe, war, wir kommen ja gleich auch kurz zum ersten Teil, und der erste Teil war im Endeffekt schon ein durchschnittliches Spiel. Zwar halt für Warhammer 40k-Fans ein geiles Spiel, also zumindest für mich. Ich habe es geliebt und ich habe es ewig gezockt, aber ich glaube, das war jetzt kein super besonderes Spiel.
Nein, also du siehst auch in der Steam-Freundesliste, siehst auch Leute, die absolut gar nichts mit Warhammer zu tun haben. Die haben Space Marine 2, die spielen es, die haben teilweise über 100 Stunden drauf, und es wird auch von der breiten Masse angenommen.
Ja, und ich hatte aber halt Bedenken, ob die diesen, weil der erste Teil halt schon, der war halt mit linearen Leveln und der war nicht mit viel Schnickschnack und auf die Fresse und so, und genau das habe ich halt gemocht. Und ich hatte halt so ein bisschen Bedenken, dass das beim zweiten Teil vielleicht ein bisschen verloren geht, dass sie wieder versuchen, was Größeres zu machen, im schlimmsten Fall irgendwie eine Open World oder so ein Scheiß oder ein Rollenspielsystem da drauf zu knallen. Und dann war ich eigentlich ziemlich froh, als sie es dann verschoben haben, weil das halt wirklich selten vorkommt, dass sich auch ein Entwickler dann dem gegenüber dem Publisher durchsetzt, das später rauszubringen, oder der Publisher einlenkt und sagt, klar, ihr kriegt noch ein bisschen Zeit, weil man kennt das,
das ja gerade. Das hat das Spiel gerettet.
Cyberpunk war für mich eine der größten Enttäuschungen, als ich mir das zu Release geholt habe. Da war ich auch, ohne dass ich es wollte, gehypt ohne Ende, und das habe ich 20 Stunden gespielt und seitdem nicht mehr angefasst, weil das so dermaßen kaputt war.
Ja, inzwischen ist es ja auch ganz, aber es ist halt einfach zu früh rausgekommen.
Ja, ja.
Mit zu viel Hype.
Ja, aber das ist das halt, ne? Mittlerweile dann kommen Spiele raus, die sind im besten Fall eine Beta, und dann wartest du noch 2 Jahre und dann ist es gut, aber dann hast du es auch, dann hast du keinen Bock mehr drauf.
Und gerade für PC halt dann noch gar nichts optimiert und so, ne? Also es ist ja auch mega komplex.
Naja.
Dann so ein Spiel auf allen Plattformen zum Rennen zu bringen.
Genau, es ist auch mittlerweile echt gängig, oder es wird ja bewusst gemacht von den Publishern. Hier, ihr bekommt jetzt eine Alpha-Version oder eine Early Access-Version, wie man es ja heutzutage nennt. Gott, fühle ich mich gerade alt. Zahlst du 10 Euro weniger, spiel mal, und wir nehmen euch im Prinzip als Spieltester.
Ich finde das Prinzip okay bei kleinen Publisher.
Und wenn das so angekündigt ist.
Ja, aber nicht bei so Studios wie, was weiß ich, CD Red oder sowas.
Ja, also, nee, aber das war jetzt zum Beispiel.
Die haben Millionenbudgets.
Bei Baldur's Gate 3 war das zum Beispiel. Baldur's Gate 2 ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Da lasse ich nichts drauf kommen. Und als der dritte Teil angekündigt wurde für Early Access, war für mich vollkommen klar, ich werde das never ever im Early Access spielen, weil ich Angst davor habe, mir das zu verbrennen, indem ich es im Early Access zu oft spiele, und wenn es dann voll rauskommt, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Bei Baldur's Gate 3 muss man allerdings sagen, ich habe es mir dann zum Early Access Release geholt. Als Rollenspieler gab es keine andere Option, als genau das zu tun. Du hast den ersten Akt, Baldur's Gate ist ja in 4 Akte gegliedert, Akt vollwertig bekommen. Also du hast kein kaputtes, unfertiges Spiel bekommen. Man hat ganz bewusst gesagt, hey, wir geben euch jetzt den ersten Akt und entwickeln weiter. Denn der Druck war auch immens hoch auf den Entwicklern und den Publishern bei Baldur's Gate 3, weil einfach die Community, diese Dungeons and Dragons und generell Pen-and-Paper-Community, die ja auch in der Regel zockt, wirklich nach diesem Spiel verlangt hat. Sie wollten Baldur's Gate 3. Und Baldur's Gate ist einfach ein Titel, da halt kannst du keinen Käse rausbinden, da darfst du keine Fehler machen.
Nee.
Das fand ich tatsächlich auch in Ordnung. Und das Thema, okay, ihr bekommt den vollwertigen ersten Akt und dann nach und nach kommt mehr, fand ich in Ordnung.
Nee, ich finde, das Prinzip finde ich auch in Ordnung, aber das Problem ist einfach, ich habe nicht mehr die Zeit, wie mit 15, um ständig Computerspiele zu spielen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich den ersten Akt 4-mal durchgespielt habe, dann habe ich bei Vollrelease keinen Bock mehr, den ersten Akt nochmal durchzuspielen und verliere vielleicht das Interesse. Und das war dann halt
ja,
die Angst.
Ja, das verstehe ich.
Aber genug von Baldur's Gate, zurück zu Space Marine 2.
Fassen wir zusammen, Entwickler und Publisher haben alle Erwartungen erfüllt.
Exakt.
Ja. Muss man wirklich sagen, endlich mal alles richtig gemacht.
Noch zu diesem kleinen Ding, das hattest du gerade schon angesprochen, Jeremy. Was haben wir im Vorfeld gehofft, wie es sich von Teil 1 unterscheidet oder was sollte übernommen werden? Und ich hatte 2 zentrale Sachen noch von Teil 1 im Kopf. Das eine war, dass das Spiel unfassbar rasant war, halt total schnell. Es ist halt einfach, am Ende ist es ein Reaktionsspiel. Du musst ganz schnell in die richtigen Millisekunden auf die richtigen Tasten drücken, damit du überlebst. Und das zweite war dieses Feeling so, boah geil, ich bin ein Space Marine. So,
Das Kladusch von dem Bolter, wenn er einschlägt.
Das Kladusch von dem Boltern und unfassbar viele, unfassbar coole Finish-Moves. Genau. Ich hatte gehofft, dass sich das nicht unterscheidet. Und dann gepaart mit diesem, was sie so beworben haben, wir können Gegnermassen simulieren. Und zwar zu Hunderten und Tausenden. Du kannst irgendwo auf die Dormaganten schießen, der da hinten am Horizont mit seinen 3000 Kumpels langläuft. Und dann schießt du und denkst, Alter,
der ist halt geplatzt.
Der ist nicht animiert. Der platzt. Mhm. Und stellst auch dann fest, wenn du Missionen häufiger spielst, es hat eine Auswirkung. Wenn die hier auf meine Mauer zurennen und sich irgendwann die Leichen stapeln, aber ich sorge dafür, dass schon in 50 Meter relativ viele davon platzen, kommen weniger die Mauer hoch. Und in dieser Kombination, geil.
Hast du den Melter für dich entdeckt?
Einfach geil. Ja, der Melter hat ja gar nicht so viel Reichweite. Hm.
Wobei man da ja sagen muss, ich glaube auch, das ist einer der Punkte, warum es dann doch wesentlich besser lief als zu der Präsentation, ist, das geht weit, dass man in die Massen reinschießen kann, aber es gibt schon auch Gegner, die sind animiert, aber die sind keine physischen Objekte, die man abschießen kann. Also wenn so wirklich am Horizont einer ist, das ist ja gerade bei der einen Mission, wo man die in die Falle locken soll, da sieht man dann schon, okay, da laufen halt auch immer die gleichen vorbei und so, ne?
Ja, aber allein die Tatsache, dass wir in den Horizont schauen und Tyranniden-Schwärme sehen.
Ja, ich wollte ja auch gerade sagen,
einfach, ich weiß noch, wie wir beide da saßen und einfach nur so, boah, geil. Also großartig, ja, wirklich.
Die haben es auch wahnsinnig gut versteckt. Es ist jetzt nicht so, dass du erkennen kannst, da fangen die Figuren an, auf die ich schießen kann und da sind die Figuren, auf die ich nicht schießen kann, sondern es ist eine fließende Bewegung und du weißt halt einfach, okay, auf die ganz im Hintergrund, das ist halt Fassade, so. Aber es sind halt trotzdem immer noch die gleichen Modelle, auf die du auch schießen kannst, die nach vorne kommen.
Ja, und der Übergang ist super sauber. Das ist, du hast das Gefühl, scheiße, da kommt der Schwarm. Ja. Da kommt einfach diese Heuschreckenwand aus Tyranniden auf dich zu.
Und ja, es ist gruselig.
Ich weiß gar nicht mehr, Chris, hattest du Teil 1 gespielt oder viel gespielt?
Ich habe Teil 1 gespielt, aber nie fertig gespielt, denn das ist ja genau das, oder Teil 1 ist für mich genau das, was ich von Teil 2 erwartet habe. Ein Spiel, das mir zwar Freude macht, weil ich Warhammer-Enthusiast bin, aber mir nicht dieses Spielfeeling, dieses, ja, ich nenne es jetzt mal, diesen Drang mehr zu spielen, diesen Drang, ich möchte es durchspielen, diesen Bedarf, dieses Spiel zu konsumieren und damit meine Zeit zu verbringen. Das hatte Teil 1 nie für mich und ich habe eigentlich auch erwartet, dass Teil 2 so wird.
Also du hattest gar nicht so viel, was du jetzt von Teil 1 wolltest.
Ich wollte Titus und ich wollte eine Sequenz, wo du aus einem Thunderhawk springst. Das ist das, was ich wollte und das habe ich bekommen.
Vielleicht haben wir ja die Aufnahmen noch irgendwo, wo wir zu dritt durchs Universum fliegen und alles ins Gesicht geklatscht bekommen, um dieses Achievement.
Ja, dazu muss man sagen, ich greife da mal ganz kurz vor. Es gibt eine Mission, in der man im niederen Orbit aus einem Raumschiff springt mit Jump-Packs und auf einem Trümmerhaufen, nenne ich es jetzt mal, Planeten Splitter landet und da tobt gerade eine Raumschlacht. Das heißt, es sind enorm viele
Trümmer
und Meteoriten und ich bin gegen eine Kirche geflogen und alles Mögliche ist dort und man bekommt ein Achievement, wenn man es schafft, 10-mal gegen etwas zu fliegen, aber dabei nicht zu sterben.
Etwas, was man ja eigentlich vermeiden will, gegen zu fliegen.
Und das Achievement heißt, my face is my shield.
Genau.
Aber der Witz funktioniert leider nur auf Englisch, weil auf Deutsch haben sie es übersetzt mit mein Gesicht ist mein Schild. Das ist so Face und Faith ist halt.
Long story short, wir haben alle drei dieses Achievement bekommen. Das irgendwie bloß, keine Ahnung, 6% der Spielerschaft oder so je bekommen hat. Wir haben es auch, wir gehören zu diesen 6%.
Weil wir so gut sind.
Ihr habt ja beide Teil 1 gespielt, auf dem PC?
Nee, die Geschichte ist folgende. Ich habe mir auf der Arbeit mal den großen Zeh gebrochen, damals als es Space Marine 1 gab, als das irgendwie rausgekommen ist. Und ich kenne den Jeremy ja jetzt zum Glück auch schon länger. Also wenn man den großen Zeh gebrochen hat, kann man halt nicht laufen. Das geht nicht. Anders als beim kleinen Zeh oder so. Du kannst diesen Fuß halt nicht belasten. Das heißt, ich war irgendwie 3 oder 4 Wochen in unserer WG gefesselt. Und 1 oder 2 Tage nach diesem Unfall stand der Jeremy bei dir vor der Tür und meinte, du kannst dich nicht bewegen. Hier ist meine Playstation und ein Haufen Spiele. Und wir hatten in unserer WG so der Vorraum vom Klo, das war da, wo der Fernseher stand. Und das war großartig, weil ich habe dann mit Jeremys Playstation und unter anderem Space Marine 1 sehr, sehr, sehr viele Spielstunden verbracht. Weil ich habe mir dann von meinen WG-Mitbewohnern einfach Bier mitbringen lassen, hatte genau 3 Meter bis zum Klo und habe einfach, ich glaube, ich habe Red Dead Redemption 2 durchgespielt mit allen Nebenmissionen und vor allen Dingen ein oder ich glaube sogar auch 2-mal Space Marine 1.
Okay, ja. Meine Frage gründet daher, ich bin ja ein reiner PC-Spieler und auch Verfechter von Maus und Tastatur. Jetzt weiß ich aber, dass ich glaube, Jeremy auch des Öfteren mal den Controller genutzt hat.
Ich spiele durchgehend mit Controller, Space Marine 2, ja.
Okay, Jeremy hat das Prinzip von Maus und Tastatur noch nicht verstanden, der kennt sich aber auch nicht mit Technik aus, wie wir wissen.
Er ist tatsächlich so der einzige Shooter, den ich mit Controller spiele, einfach weil ich den ersten Teil auf der PS3 gespielt habe. Und ich finde, der Nahkampf ist da flüssiger.
Ja, weil meine Frage wäre jetzt, wie fühlt sich der Unterschied an zwischen Tastatur und...
Da kann Jeremy tatsächlich noch am ehesten was sagen, weil der sitzt ja bei mir in der Küche und ich habe ihn eben bei mir an den Rechner gesetzt mit Maus und Tastatur und meinte, also vor allen Dingen wegen dem Unterschied, weil ich ja einen deutlich älteren Rechner habe als Jeremy, und meinte, spiel mal bei mir, fühlt sich das anders an. Also jetzt außer Maus und Tastatur auch sonst so von der Performance. Und dazu kann der was sagen.
Ja, also auf dem Controller ist es ziemlich gut eigentlich. Also erstens ist halt dieses, du hast ja beim Controller, ich benutze halt den PS4-Controller, hast halt dieses Rumble-Feedback, was halt ziemlich geil ist. Der Controller vibriert bei jedem Schritt so minimal. Das lässt sich so ein bisschen das Gewicht von dem Space Marine spüren. Und bei dem Spiel ist es ja bis auf wenige Waffen nicht wirklich erforderlich, dass du wirklich Maus und Tastatur genau zielst. Also ich spiele normalerweise Shooter auch nur mit Maus und Tastatur. Und wenn du gegen andere Leute spielst, die einen Controller haben, bist du mit Maus und Tastatur eigentlich immer im Vorteil. Aber ich finde das bei Space Marine jetzt nicht so krass, dass man das irgendwie großartig merken würde. Und das Ding ist halt, die Bewegung ist halt relativ smooth mit dem Stick. Und ich finde den Nahkampf halt einfach besser, weil bei Maus und Tastatur habe ich immer die DPI ziemlich hoch eingestellt, dass ich mich ziemlich flott hin und her bewege. Und bei Space Marine 2 finde ich es tatsächlich ein bisschen besser, wenn sich das Bild so langsam dreht und ich so einen Überblick dafür bekomme. Da das Spiel ja, also ich würde schon sagen, 70% Nahkampf, 30% Fernkampf ist, komme ich da gut mit zurecht. Also ich habe das eben bei Michel nochmal ausprobiert. Ich habe ja auch zuerst nochmal, als ich den PvP-Modus ausprobiert habe, habe ich nochmal überlegt, ob ich auf Maus und Tastatur umsteige. Aber ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Gerade weil die Steuerung bei PC ja in der Ausgangssituation ist ja, glaube ich, auf Linksklick ist Schlagen, auf Rechtsklick ist Blocken, auf der Daumentaste ist Schießen.
Schießen ist eine... von den beiden.
Auf jeden Fall ist, ich fand es wahnsinnig.
Das fand ich auch irritierend
total. Ich habe das intuitiv umgestellt. Und dann habe ich einfach wieder zu Controller gewechselt. Also ich spiele nicht viel mit Controller. Ich würde sagen, wahrscheinlich Rennspiele, und ich spiele eigentlich keine Rennspiele, aber Rennspiele würde ich immer mit Controller spielen. Ansonsten spiele ich eigentlich
mit Maus und
Tastatur.
Reden.
Aber Space Marine 2 finde ich wahnsinnig komfortabel mit Controller. Also,
okay, ich verstehe tatsächlich den Hintergrund mit der Geschwindigkeit vom Drehen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe halt an meiner Maus habe ich halt Tasten, mit denen ich die DPI und alles direkt ansteuern kann.
Ja, habe ich auch.
Das ist halt sehr angenehm, und damit arbeite ich dann relativ viel in solchen Fällen.
Ich aber weiß
tatsächlich
nicht,
würde ich sogar sagen, Space Marine 2 ist eigentlich fast nur Nahkampf. Also ich habe gefühlt nie Munition.
Ah, doch.
Kann vielleicht auch daran liegen, dass bei Michel ständig die Munition wegnimmt, wenn er welche findet. Oh, hier sind Munitionspackungen. 5 Stück, 4 Stück, 3 Stück. Da liegt noch eine Munitionspackung dahin. Aber es ist, ich würde sogar sagen, es ist fast 90% nur Nahkampf.
Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich weiß ja selber, mit der Maus kannst du halt schneller reagieren. Du musst ja auch im Endeffekt nur dein Handgelenk mal kurz bewegen, um dich rumzudrehen. Ich habe halt auch Knöpfe an der Maus, um die DPI hoch und runter zu stellen. Aber irgendwie finde ich das... Also vielleicht ist es auch einfach Gewöhnungssache. Ich habe halt den ersten Teil komplett mit Controller gespielt. Deswegen habe ich den zweiten Teil dann auch direkt mit Controller gespielt. Ja, aber ich meine, ihr zwei kommt ja wunderbar klar mit Maus und Tastatur.
Vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal kurz diese Hack-and-Slay-Mechanik noch mal kurz erklären.
Ja, generell können wir mal auf das Kampfsystem, vor allem das Nahkampfsystem eingehen.
Gar nicht gespielt haben. Ich habe eben gesagt, das ist ein rasantes Spiel. Das heißt, man hat als Space Marine je nach Schwierigkeitsgrad 3 oder 2 Punkte Rüstung. Bekommst du einen Treffer, ist ein Punkt weg. Je nachdem bei schwereren Treffern auch direkt beide Punkte.
Und die kommen schnell.
Und es geht direkt quasi danach auf deine Lebensanzeige. Und Leben hochheilen ist halt gar nicht so einfach. Weil auch auf niedriger Schwierigkeit gibt's halt diese Mini-Kits, Mini-Stims sehr selten. Also wenn du Leben verlierst, geht das halt schon in Richtung Tod gehen. Du kannst dann immer wieder, wenn du Leben verlierst, das wenige Sekunden lang direkt wieder hochheilen, indem du Schaden verursachst. Und du kannst deine Rüstung wieder herstellen, indem du Finish-Move machst. Und das musst du halt unfassbar schnell. Du musst immer gegnerischen Attacken entweder parieren oder ausweichen und direkt selber wieder Schaden machen. Also reinläufen und von selber angreifen bringt ganz oft gar nicht viel, weil jeder Treffer macht halt was weg, den du kassierst.
Da möchte ich tatsächlich auch nochmal ganz kurz einhaken. Entschuldigung, das Spiel verleitet dazu, dass man sich heroisch in Gegnerhorden schmeißt. Also das passiert mir ganz, ganz oft, dass ich mir denke, also es sind nur 20 Termaganten, die machst du schnell weg. Gut, okay, hast du ein, zwei Treffer eingesteckt, plötzlich stehst du vor einem Tyrannidenkrieger. Der ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und dieses Gefühl hat man in dem Spiel sehr, sehr oft, dieses, ach komm, da gehst du rein, das wird schon passen. Und deswegen ist es
genau, und aber stumpf angreifen,
wichtig, auf sein Leben aufzupassen.
Genau, stumpf angreifen bringt halt gar nicht so viel, sondern du musst halt mit dem arbeiten, was deine Gegner machen. Also du willst irgendwann den Hormaganten, der dich anspringt, den du parieren kannst, weil wenn du dann im richtigen Moment parierst, bekommst du einen Punkt Rüstung wieder. Und das quasi im Sekundentakt, wenn die Gegnerhorden kommen.
Oder ausweichen, im perfekten Moment.
Genau, das ist so die Mechanik. Und in dieser Unübersichtlichkeit der Gegnerhorden hast du dann immer wieder die Möglichkeit, wenn du Gegner geschädigt hast, dann einen Finish-Move zu machen, der dann wieder Rüstung herstellt. Und in dieser Sekunde, wo diese Animation ist, der unfassbar geilen, ganz vielen verschiedenen Finish-Moves abläuft, fängst du irgendwann an, einfach mit der Maus oder mit dem Joystick, dich umzugucken schon, wie ist die Lage, wo sind die nächsten Gegner, auf wen gehe ich als nächstes. Weil bei diesen Gegnerhorden macht es halt auch immer Sinn, die höherklassigen Gegner zu töten zuerst, weil dann platzen die Hormaganten drumherum. Also wenn da jetzt irgendwie 8 Hormaganten und der Krieger auf dich zukommt, dann konzentrier dich halt auf den Krieger und guck, dass du den nicht einfach erschießt mit Attacken, sondern den mit einem Finish-Move platt machen kannst, weil das stellt halt wieder Rüstung wieder her und gleichzeitig sorgt es dafür, dass in einem bestimmten Umkreis die Hormaganten platzen. Und nur so schaffst du es, diese Gegnerwellen zu brechen.
Was halt cool ist, was halt auch lore-mäßig ist, ne? Dass halt in dem Moment, in dem die Synapsenkreatur stirbt, sterben oder drehen die niederen Kreaturen halt komplett durch und zerfetzen sich gegenseitig.
Simon schaltet jetzt nicht ab, wenn wir hier so erzählen, wie wir Tyranniden wegschlachten.
Ist eine Lore-Interpretation, ne, die für das Spiel total Sinn macht.
Ja,
weil also eine andere Geschichte ist ja, dass sie werden dann einfach zu wilden Tieren oder sowas, ne? Macht aber da total Sinn und ist halt wirklich, wirklich, wirklich geil umgesetzt. Und dazu, also diese Gegnerwellen kommen auch nie gleich, sondern sie kommen immer an anderen Stellen, in verschiedenen Häufigkeiten und in verschiedenen Intensitäten, je nach Schwierigkeitsstufe. Und dazu gibt es dann noch Special-Gegner, auch je nach Schwierigkeitsgrad. Die heißen dann Extremis oder Terminus-Gegner. Terminus-Gegner sind im Multiplayer tatsächlich dann Endgegner aus der Story. Ein Lictor, ein Carnifex, ein Neurotroph und diese Extremis-Gegner sind dann eine Stufe drunter. Boah, helft mir mal kurz.
Ich hab's mir aufgeschrieben, tatsächlich. Also im Allgemeinen gibt es Minoris-Gegner, Majoris-Gegner, Extremis-Gegner und Terminus-Gegner. Minoris-Gegner sind dann eben sowas wie Hormaganten, Termaganten. Majoris-Gegner sind sowas wie Tyranniden-Krieger. Extremis-Gegner sind
Liktoren.
Und Terminus-Gegner sind dann im Endeffekt sowas wie Endgegner, Carnifexe, Neurotrop.
Die Neurotrop. Aber genau. Der Lictor ist auch ein Level höher. Der heißt Venator, der kleinere.
Ah ja, Venator, ja, genau.
Die sind so nervig.
Ich kann jetzt auch mal kurz, also die Gegner, die man bekämpft bei den Tyranniden. Hormaganten, Termaganten, Tyranniden-Krieger, Biovoren, Lictor, Ravener, das sind die
Venatoren
auf Deutsch. Zoanthropen, Neurotropen, Carnifexe, Ripperschwärme, Alter, kann ich schon nicht mehr Englisch. Ripperschwärme, Gargoyles, wobei die sind keine wirklichen Gegner, aber sie tauchen halt auf. Ein Schwarmtyrant.
Ah ja.
Ein Hierophant. Ah ja. Also ein Biotitan. Und Sporenminen. Massig Sporenminen.
Ja.
Viel zu viele Sporenminen.
Genau. Und wir haben diese Rasanz und das Ganze halt in, egal in welchem Spielmodi, in relativ schlauchigen Leveln. Wobei ich diese Schlauchigkeit, also ich persönlich finde die genau richtig. Es gibt Level, die haben Abkürzungen, da kann man langlaufen und wenn man den weiten Weg liegt, hat man ein bisschen mehr Chancen, irgendwas zu finden an Ausrüstung oder an Zusatz-XP.
Es hat ein bisschen God of War Charakter, was das Leveldesign angeht.
Das könnte man ihnen vielleicht vorwerfen im Sinne der Ankündigung, weil ich weiß noch, dass es Videos gab, wo sie groß angekündigt haben, Level auf verschiedenen Stufen im Sinne von verschiedenen Level-Ebenen zu durchschreiten, wo man dann gesehen hat, einer geht links lang, geht dann runter und das Rest des Teams geht oben rechts lang. Es sind halt wirklich, also klar, man kann zwei Wege wählen, einer geht unten links lang, einer geht oben rechts lang, aber das führt nach 50 Metern wieder zusammen.
Ja, aber ich finde das völlig ausreichend.
Nee, ich auch.
Auf den höheren Schwierigkeitsgraden musst du das machen und du musst dich absprechen, weil es so wenig Ausrüstung und Munition gibt, dass du in jede Ecke gucken willst. Und es spawnt ja auch immer random an verschiedenen Punkten. Also man kriegt irgendwann raus, wenn man so ein Multiplayer-Level irgendwie 30 Mal gespielt hat, wo die Spawnpunkte sind, wo eventuell was kommen könnte. Aber du musst auf den höheren Leveln das ja machen, weil du relativ zügig ja alles absuchen musst, um überhaupt Munition und Rettungsreliquien und was auch immer, was man alles finden kann, zu finden.
Gensaat.
weil du, wenn du zu lange in dem Level brauchst, kommt die nächste Gegnerwelle halt wieder. Also ja, es macht auch Sinn, sich zügig vorzubewegen und sehr effizient die Level abzusuchen.
Nee, mir wäre das auch gar nicht negativ aufgefallen. Das war nur, also ich habe noch in Erinnerung, dass das relativ groß angekündigt wäre, dass es halt alternative Wege gäbe und so. Und das ist halt, ja, es sind alternative Wege, aber ja.
Ja.
Schwammige Interpretation des Wortes alternativ.
Ist halt wie linke und rechte Straßenseite eher so.
Ja.
Aber gleichzeitig, finde ich, sind die Level auch an vielen Stellen, gerade wo potenzielle Spawnpunkte sind, sehr ausgefranst. Also es gibt ein paar Sachen, ich habe immer noch nicht alle Data-Blöcke im Multiplayer gefunden, obwohl ich 200 Stunden habe, weil ich habe letztens noch einen gefunden, der ist einfach versteckt. Es reicht nicht nur hinter die Kiste zu gucken, du musst noch 2 Schritte hinter die Kiste gehen und wirklich nach links gucken und dann liegt er da.
So. Ja. Ne? Also diese. Ich glaube, das ist auch ein Ding, wenn du wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, wo es dann wirklich eine Knappheit an Ressourcen gibt, die im Level verteilt sind und du von sich aus Munitionsknappheit hast und so und du wirklich dann alles absuchen musst beziehungsweise abwägen musst, suche ich jetzt alles ab oder riskiere ich es nochmal, dass die nächste Gegnerwelle kommt. Da wird es dann, glaube ich, kompliziert, aber so für die normalen Schwierigkeitsgrade, sag ich mal, es gibt 2 Wege, aber es ist jetzt nicht so, als würde man dann komplett unterschiedliche Level erfahren.
Ja, das stimmt schon, wobei man auch sagen muss, die Levels sind dennoch groß und mit viel Liebe zum Detail auch gestaltet. Also ja, man hat es schon mal gesehen, aber man hat immer noch so einen kleinen Hint, den man findet und man sagt, ey cool, habe ich bisher noch nicht so gesehen oder ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, also wie gesagt.
Finde ich super, damit, also da steckt schon Liebe im Leveldesign.
Ich bin damit vollkommen zufrieden und ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte keine riesigen Levels, wo ich mich dann stundenlang verlaufen kann. Ich bin voll zufrieden wieder mit Levels, die auch ein bisschen schlauchiger sind.
Dafür findet der Jeremy nicht ordentlich gesicherte Gasflaschen.
Ja, Fässer. Da hat er wieder den Alpha-Deutschen raushängen lassen.
Ja. Mir wurde halt ein Screenshot geschickt, wo Michel halt sich wieder mal durch Tyranniden geschnetzelt hat. Und da ist mir halt aufgefallen, dass im Hintergrund eine Palette in ungefähr 2 Meter Höhe ziemlich kurz vorm Kippen ist und da ziemlich viele, ziemlich sehr explosive Fässer drauf waren. Dann habe ich halt mal angemerkt, dass das vielleicht nicht den Sicherheitsstandards entspricht.
Wir sind hier immer noch im ewigen Krieg und nicht bei Hempels unter Bett, hat er gesagt.
Ja, also da hat Jeremy Jan Torben direkt intervenieren müssen. Ja. Ich glaube, da gab es auch einen Wutbrief eines besorgten Bürgers an den Publisher.
Ja, ganz ehrlich, also nur weil überall Krieg ist, müssen wir nicht auf DIN-A-Normen scheißen.
Er hat auch immer einen Leatherman dabei mit verschiedenen Imbus, falls er mal irgendwo in der Straßenbahn eine Schraube nachziehen muss.
Dafür habe ich einen Servitor.
Ein Imbus-Servitor, okay, gut.
Ja, und jetzt
Korbmechanik.
Haben wir so ein bisschen quasi über die Kampfmechanik und generell so ein bisschen das Worldbuilding geredet.
Haben wir über Fernkampf geredet?
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ach so, Entschuldigung.
Wie fühlt sich das denn an, da drin zu spielen, so für euch?
Alter, ich liebe diesen Bolter. Also es gibt ja viele verschiedene Varianten an Nahkampf- und Fernkampfwaffen, die der Jeremy bestimmt gleich aufzählen wird, denn der hat sie sich hundertprozentig aufgeschrieben. Meine Lieblingskombo ist nach wie vor der schwere Bolter, ist das, glaube ich, ne, mit diesen 125 Schuss.
Ja, jetzt muss er ja unterscheiden zwischen schwerem Bolter und schwerem Boltgewehr.
Entschuldigung, das schwere Boltgewehr.
Nur, dass wir uns verstehen.
Ja, alle, Verzeihung.
Ordnung muss sein.
Ja, da hat er schon wieder die Peitsche ausgepackt, der Gute. Für mich ist das schwere Boltgewehr die eierlegende Wollmilchsau, was Fernkampfwaffen angeht. Also es gibt viele verschiedene, aber ich liebe dieses schwere Boltgewehr und ich rüste es immer wieder auf. Und im Nahkampf, also es gibt 4 verschiedene Nahkampfwaffen. Es gibt das Kampfmesser, das ist für schnelle Attacken sehr gut.
Es
gibt das Kettenschwert. Mittlerweile, ja, das ist auch echt gut. Also alle 4 Nahkampfwaffen sind super, muss man dazu sagen. Es gibt das Kettenschwert, das hat diesen markanten Sound, das ist einfach genial. Das haben sie richtig gut rübergebracht. So als Allrounder. Dann gibt es noch den Hammer, den Energiehammer. Gerade für schwere Gegner ist der super einzusetzen. Mein persönlicher Favorit ist allerdings das Energieschwert, denn das hat 2 Optionen. Einmal ohne Energie, dann ist es ein stinknormales Schwert und super für ungepanzerte Horden, also sowas wie Thermaganten, Hormaganten oder sowas. Chaos-Kultisten, wobei durch die kann man auch einfach durchlaufen und die platzen, was ich übrigens sehr witzig finde. Und es gibt noch die Variante, es ja einzuschalten, ne? Und dann ist es von so einem schimmernden, bläulich leuchtenden Energiefilm umgebt. A, ist diese Animation mega klasse, weil das einfach nur so aus dem Handgelenk mal kurz ausstreckt und dann geht das Ding an und dann hast du da auch eine super Waffe, um gegen kleinere und mittlere Rüstungen vorzugehen. Und die Kombination aus dem schweren Boltgewehr und dem Energieschwert hat sich für mich einfach super bewährt und komme ich am besten mit zurecht und spiele ich in 90% der Fälle.
Ja, ich habe auch tatsächlich alle Waffen aufgeschrieben.
Sag ich doch.
Leider nur auf Englisch, obwohl die auf Deutsch viel obskure Namen haben.
Bolzengewehr?
Nee, nicht ganz so schlimm, aber was war das?
Der schwere Bolt-Karabiner.
Der Anstifter Bolt-Karabiner?
Ja, irgendwie. Ja.
Naja, auf jeden Fall. Es gibt schon sehr viele Waffen. Ich zähle die jetzt mal auf. Also, kurz bevor ich das aufzähle, sind das wirklich auch Waffen, die es bei 40k bei den Einheiten gibt? Oder haben die sich dafür ausgedacht?
Ja. Naja, die Zeiten sind halt Primaris vorbei. Das sind Bolter als Pistole, als Bolter, als schwer und als synchronisiert.
Ich kannte halt einen schweren Bolter, einen Bolter und eine Boltpistole.
Sondern es gibt ganz viele Varianten.
Gut, zählen wir jetzt mal die aktuellen auf. Die Auto-Bolt-Rifle, die Bolt-Rifle, die Heavy-Bolt-Rifle, den Stalker-Bolt-Rifle, Bolt-Carbine, die Gator Bolt Carbine, Oculus Bolt Carbine, Bolt Sniper Rifle, Heavy Bolter, Plasma Incinerator, Melter Rifle, Las Fusel, wo ich mir auch dachte, warum nicht Las kennen, aber bitte, Heavy Bolter, Heavy Plasma Incinerator, Multimelter, Bolt Pistol, Heavy Bolt Pistol, Plasma Pistol, Neo Volkite Pistol, Inferno Pistol, Chainsaw, Combat Knife, Power Fist, Power Sword, Thunder Hammer, verschiedenste Granaten. Frag-Grenade, Crack-Grenade, Shock-Grenade, Melter-Bomb. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge Waffen. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Bolter-Varianten gibt oder Bolt-Rifle-Varianten. Spielen sich aber tatsächlich auch alle unterschiedlich.
Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, das kommt einfach aus den Primaris Marines, kommt das halt.
Ja, ich habe da halt keine Ahnung von, es tut mir leid. Ich glaube, Primaris-Fans werden gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, alter Mann, halt die Schnauze.
Jeremy? Alter Mann, halt die Schnauze. Primaris sind cool.
Naja, jedenfalls gibt es sehr viele Waffen und ich dachte, das kann man mal kurz betonen, weil das finde ich auch gut.
Ja, die spielen sich tatsächlich auch alle ein bisschen unterschiedlich.
Und haben einen super Sound.
Ich wollte gerade sagen, jede Boltwaffe hat einen super Sound. Den könnten wir jetzt zum Beispiel einspielen.
Ah, sehr schön.
Sehr schön.
Ja, generell, so das Trefferfeedback und so, das ist alles, das ist halt mal ein echtes Computerspiel. Da haben überall Menschen sehr viel drüber nachgedacht und ein geiles Sounddesign gemacht und einfach schöne Trefferfeedbacks, schöne Animationen dazu. Wenn man mit so einem Melter irgendwie aus 5 Meter Entfernung in so eine Ormagantenhorde reinrennt, da passiert halt wirklich was.
Ja.
Oder mal die Energiefaust irgendwie dann doch mal aufgeladen trifft.
Wenn man
mit
Melter
klatscht halt schon wirklich.
In eine Gruppe Ormaganten reinschießt, dann fliegen da auch wirklich die einzelnen Körperteile einfach weg.
Und auch die normalen Waffen, ne, so ein Boltgewehr, fühlt sich an wie ein Boltgewehr einfach so. Und dann kann man immer noch, also mit vielen Waffen kann man halt auch noch zielen, quasi die Zielvisier aufschalten. Und das, also ich könnte den ganzen Tag mit Boltern rumballern irgendwie. Das fühlt sich einfach cool an und wird auch nicht langweilig.
Das stimmt.
Das smackt einfach richtig, wenn man da reinhält. Ja. Man hat einfach richtig Bock. Man ist immer ein bisschen traurig, wenn das Magazin leer ist, einfach wenn man weiter reinhalten wollte.
Ja.
Man seine Menschenhaut-Ledertasche greift, um Neues zu ziehen. Rundum können wir aber sagen, dass die Spielmechaniken wirklich hervorragend gelungen sind. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, wir haben uns damals dazu entschlossen, dass Jeremy es auf Englisch spielt mit deutschem Untertitel und ich auf Deutsch mit englischem Untertitel. Und die deutsche Übersetzung, die ist so grandios daneben gegangen. Also das ist das Schlimmste überhaupt, Cogitator.
Cogitator.
Der Cogitator.
Der Cogitator.
Der Cogitator.
Starten Sie den
das
Cogitator.
Das hat sich so in mein Hirn reingefressen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man es richtig ausspricht. Ich kann nur noch Cogitator
das,
sagen.
Und das ist noch, ich finde tatsächlich ein ganz kleiner Wermutstropfen bei allem Lob, finde ich, ist, dass in der Übersetzung durchgegangen ist, dass you, du oder sie heißt und Brüder sich halt mit sie anreden in der deutschen Übersetzung.
Ja.
Wo ich denke, ey, ihr habt so viel drüber nachgedacht. Schade, dass das quasi im Quality Control keinem aufgefallen ist, dass Space Marines und Astartes sich halt duzen. Sich mit Respekt mit Bruder anreden, aber duzen. Weil das fand ich gerade in der Kampagne, das killt ein bisschen die Immersion. Bruder, ich habe sie im Auge. Das ist halt einfach,
Bruder,
das ist
bitte
überhaupt
gehen
nicht,
Sie zum Cogitator.
Das ist überhaupt nicht schlimm, aber das ist einfach schade, dass das durchgegangen ist bei der Produktion und bei der Übersetzung.
Genau, das ist tatsächlich ein Wermutstropfen.
Aber
also da, schade.
Auch nicht so wild.
Da hören wir jetzt auch ein Beispiel von.
Ich gebe Ihnen ein kleines Team, um Ihren Plan umzusetzen. 3 Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Übernehmen Sie das Kommando.
Ja, Captain.
Ja, Und so ist das halt.
Jeglicher Kommentar überflüssig.
Ja, also ich finde die deutsche Synchro schon okay.
Ja, die ist also viel richtig gemacht, aber schade, dass das halt keinem aufgefallen ist.
In Deutschland ist die Synchro auf hohem Niveau und man meckert auch auf hohem Niveau im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber das sind halt so Sachen, da denke ich mir, es wurde so viel darüber nachgedacht, was Warhammer ist scheinbar von den Leuten.
Im Level-Design und auch was die Hauptfigur angeht, können wir gleich noch drüber reden. Ganz viel und dann geht das in der Übersetzung durch. So.
Naja.
Ist halt so.
Ehrenwerte Soldaten, fürchten wir die widerwärtigen Xenos, die auf uns warten? Nein, Sir! So ist es! Denn wir sind das kanianische 8. Regiment, die unermüdlichsten Männer und Frauen, die je die Sterne bereist haben. Hurra! Kania! Unser Zuhause liegt zwischen den Sternen verstreut. Doch werden wir nachgehen. Sind die Vergeltung! Und wir werden jeden, der das Imperium bedroht, mit dem Tod bestrafen! Hurra! Seid ihr bereit, im Namen des Imperators zu dienen? Seid ihr bereit, im Namen von allem, was gut und heilig ist, zu dienen?
Aber zu was anderem, wir haben ja schon gesagt, wir haben die Kampagne erst zu zweit und dann zu dritt durchgespielt und das bedeutet ja, wir haben im Koop gespielt und man kann eben auch die gesamte Kampagne mit bis zu 3 Leuten spielen. Wie fandet ihr denn, hat das funktioniert?
Ich war total überrascht, wie geil das ist, weil also im normalen Singleplayer-Kampagne spielst du halt mit 2 Bots. Und das ist alles cool. Und dann kannst du mit bis zu 3 Spielern halt, werden jeweils die Bots ersetzt, im Multiplayer das spielen. Die 3 Charaktere haben ja auch Beziehungen untereinander. Und es gibt in der Kampagne durchaus Momente, wo dieses Dreier-Team ja sozial miteinander agiert und auch mal jemand ausflippt oder sowas aus deiner Crew. Es gibt zum Beispiel ein Level, da stürmt einer deiner Jungs, die du dabei hast, halt blindwütig gegen Chaoskrieger an, quasi in einer Selbstmordmission und du läufst parallel und musst halt gucken, dass er nicht stirbt. Und wo ich dann dachte, boah, wie haben die das denn im Koop umgesetzt? Weil es ist ja dann ein echter Mitspieler, der in dieser Situation da in der Mitte laufen muss.
War es nicht tatsächlich du, der Charakter?
Ja, ja, genau. Michael war der Charakter.
Sie haben es so umgesetzt. Also ich stand da in der Mitte zwischen Gegnern, die ich erstmal so jetzt sehr knackig sind, beziehungsweise die man eigentlich alleine nicht schafft und die anderen beiden mussten oberhalb von mir langlaufen und halt gucken, dass sie vor mir die Gegner wegknallen. Und so, das war großartig umgesetzt. Wirklich.
Ja. Definitiv eine Highlight-Mission.
Ich fand's auch faszinierend, wie easy man ins Spiel rein und raus switchen kann. Weil, also, ich kenne das von vielen anderen Spielen, dass die ein Koop-Feature haben und man struggelt da erstmal irgendwie ein paar Tage, weil Verbindungsabbrüche, Desync-Fehler ist ja so der Klassiker, dass irgendwie die PCs nicht auf einem Level agieren von den verschiedenen Leuten. Und bei Space Marine war das einfach, ich habe euch eingeladen, ihr wart drin, fertig.
Wir haben es angemacht, Ladebildschirm, los geht's. Immer.
Genau, der Ladebildschirm hat halt ziemlich lange gedauert, liegt aber auch zum Teil an meinem Rechner, der jetzt schon mittlerweile sein 10-jähriges Bestehen feiert. Ich habe, glaube ich, die Ressourcen für ganz Westeuropa geladen.
Ja, da kann ich gleich auch
immer und immer und immer und immer wieder.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es hat ja trotzdem funktioniert, das ist ja das Faszinierende.
Ja.
Natürlich hingst du lang im Ladebildschirm und auch bei den Mehrspielermissionen war es ja so, dass ich habe halt den schnellsten PC, dann war ich halt als schnellstes drin, aber ihr seid einfach nach und nach dann reingejoint. Ohne irgendeinen Fehler, ohne irgendwas.
Ohne Desync oder ähnliches.
Das fand ich schon echt gut. Also auch als wir die Kampagne ja durchgespielt haben, es gab ja nicht einmal irgendeinen Serverabbruch oder irgendwas.
Nee. Ja, oder ein Spiel, das sich aufgehängt hat, was ja durchaus mal bei Koop-Missionen passieren kann, weil die Synchronisation einfach nicht passt, dass bei einem das Spiel abschmiert. Ja. War so nicht der Fall. Hat und hervorragend funktioniert.
Was ich bis jetzt nicht verstanden habe, wie sie es gemacht haben, oder ich weiß nicht, habt ihr das verstanden? Die Finisher laufen teilweise in Zeitlupe ab. Ich habe nicht drauf geachtet, dann auch im Nachhinein, aber wie funktioniert das? Ich mache einen Finisher, bei mir läuft es in Zeitlupe ab, bei euch läuft es in Echtzeit ab.
Da kann ich dir tatsächlich was zu sagen. Ich habe das ja oft genug bei euch gesehen. Es ist langsamer. Ja, zum Beispiel. Und du einen Hormakant im Gesicht hattest. Das ist genauso passiert. War übrigens eine super Slapstick-Szene. Das hätte man eigentlich aufnehmen müssen. Denn genau in dem Moment, als er meinte, er hat einen Hormakant im Gesicht, ist er mit diesem Hormakanten im Gesicht durch mein Bild gelaufen.
Das haben wir doch aufgenommen.
Hast du das?
Das ist doch das Intro.
Super. Nein, ich meine bildlich aufgenommen.
Ach so, nee, bildlich nicht.
Ja, also es ist langsam. Also gerade dieses, wenn man zum Beispiel jetzt einen Krieger erledigt und er reißt ihm die Schere oder die Klaue ab, dann dauert diese Animation einfach viel länger.
Ja, okay.
Das heißt, er hat sie viel länger hinter sich, bevor er sie dann über den Kopf zieht und dann nach unten stülpt. Ich denke mal, dass er damit die Zeit ausgleicht.
Ich habe irgendwie nie darauf geachtet und es ist wahrscheinlich auch eine super simple Lösung, aber...
Ich glaube, das ist gar nicht so simpel, aber ist auch egal. Also da können wir eh nur spekulieren. Ich glaube, da passiert ja im Hintergrund total viel an Synchronisationsgeschichten, weil die Rechner sind unterschiedlich schnell, die Internetverbindung ist unterschiedlich schnell, was weiß ich alles. Ne? Da passiert, glaube ich, im Hintergrund richtig was.
Dann haben sie es auf jeden Fall richtig gemacht. Also.
Ja.
Wo wir aber davon reden, dass wir ja auch das eben im Koop gespielt haben, wie fandet ihr denn die Schwierigkeit? Wir haben ja auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gespielt. Chris und ich haben, glaube ich, zu Anfang, also als wir zusammen die Kampagne durchgespielt haben, haben wir, glaube ich, auf normal gespielt, ne?
Normal oder schwer? Ich glaube, der erste Durchgang war normal.
Ja, ich glaube auch nämlich normal. Und da fand ich es am Anfang, und ich meine, ich habe ja Space Marine 1 ziemlich viel gespielt. Ich fand's auch sehr knackig. Ich bin, glaube ich, im Tutorial 2-3 Mal gestorben an Tyranidenkriegern. Wir haben ja dann beim zweiten Mal, als wir mit Michel, als wir zu dritt gespielt haben, haben wir, glaube ich, zuallererst, habe ich ja den schwersten Schwierigkeitsgrad ausgewählt, den Engel des Todes, von dem ich bis heute ausgehe, wir hätten es geschafft, wenn nicht diese eine Mission gewesen wäre. Und da war es wirklich, also da musste man das Spiel schon verinnerlicht haben.
Ja, wir hingen an, für alle, die es gespielt haben, an der Mission mit denen, wo man die Antennen freihalten muss. Das ist noch auf dem ersten Planeten.
Ja.
Diesen Endfight haben wir tatsächlich, da hingen wir, ich weiß nicht, 90 Minuten dran und haben dann die Schwierigkeiten.
Wir haben einen kompletten Abend diesen Kampf gespielt. Ja.
Und gesagt, okay, wir gehen mal ein Schwierigkeitslevel runter und dann flutschte das plötzlich.
Ich glaube aber auch tatsächlich, wir waren einfach an einem Punkt, wo wir mit unserer Bewaffnung nicht weitergekommen sind. Weil wären wir anders bewaffnet gewesen, hätte es irgendwann funktioniert.
Ja, und ich habe relativ viele Spielstunden ja gesammelt auf den hohen Schwierigkeitsgraden. Auch das noch zum Thema Koop-Mechanik. Macht es Sinn, wenn alle wissen, wie die Skillung von den anderen ist und man sich wirklich ergänzt als Dreierteam, dann wird man plötzlich sehr viel stärker. Und wir haben ja einfach gezockt. Also wir haben ja einfach, jeder hat das gegeben, was er kann, aber...
Im Einzelspielermodus hast du ja auch nicht die Skillung, das ist ja auch das Problem.
Ja, also da kann man, also gerade aus der Multiplayer-Erfahrung ist, man kann als Dreierteam, wenn man wirklich agiert und nicht random spielt, sondern alle wissen, was sie können und auch was die anderen können für Skills mitbringen.
Ja, ja.
Das boostet das Team total und das, finde ich, ist eine super geile Mechanik. Die hohen Schwierigkeitsgrade sind nicht zu schaffen, wenn du nicht mit deinen Mitspielern zusammenspielst und wirklich
ja,
als Team spielt und man sich gegenseitig in der Skillung unterstützt.
Nochmal zum Verständnis, wir sind gescheitert an einer Mission, an dem wir andere Dinge beschützen mussten, die angegriffen wurden. Die klassische absolute Hassmission von allen Spielen. Man wird die ganze Zeit selber angegriffen und muss Dinge beschützen, die angegriffen werden, in einem Zeitlimit. Und da haben wir, 3 Stunden gespielt.
Nein, 90 Minuten oder sowas?
Wir haben 2 Abende.
Es waren, ja. Also ich weiß noch, dass wir am Ende auswendig wussten, wo die Gegner spawnen und wer welchen Gegner nimmt. So, Achtung, jetzt kommt wieder der Krieger da über die Plattform. Jo, hab ich.
Da wurde es auf einmal kompetitiv, da hat jeder seine Ecke gehabt, die er zu bekämpfen hatte und da hat dann der Ehrgeiz gepackt.
Aber ich würde schon sagen, auch auf normalem Schwierigkeitsgrad ist es schon... Also die ersten Missionen sind knackig, wenn man einmal, ich glaube, das Nahkampfsystem ist das, was man einmal richtig raffen muss, wie man sich seine Rüstung immer wiederholt und dann tatsächlich in diesen Kampfrhythmus reinkommt, wo man 2-mal zuschlägt, jemanden betäubt, dann durch diese Betäubung diesen Finisher macht, dadurch Rüstung zurückbekommt und das Gleiche dann die ganze Zeit wiederholt, weil ich kenne das halt von mir, ich habe teilweise Missionen, da mache ich 10 Krieger hintereinander platt. Und dann habe ich Missionen, da kommt ein Krieger, ich komme aus dem Rhythmus und ich werde sofort umgelegt auf normal.
Und da ist halt auch diese Rasanz in dem Spiel wieder. Du bist bei voller Rüstung und vollem Leben und es dauert keine 10-12 Sekunden und du bist tot.
Ja, da muss man echt immer auf der Hut sein.
Zum Schwierigkeitsgrad. Man kann im Multiplayer halt leveln, sowohl sich selber als auch seine Waffenskills. Je mehr man spielt, desto mehr Skillungen kannst du freischalten. Nie alle Optionen, du musst dir einen Weg suchen, was von verschiedenen Sachen du dir...
Hast halt einen Skilltree.
Genau, du hast einen Skilltree und...
Ja, aber ein Skilltree, der nicht nach unten exponentiell wächst, sondern du schaltest es frei und musst dann von 3 Optionen eine auswählen.
Ja, das ist bei dem Charakter, bei den Waffen ist es anders.
Ja.
Ne? Bei den Waffen ist es quasi der klassische Skilltree und das macht im Multiplayer tatsächlich eine ganze Menge. Man schaltet für sich selber, für seinen Charakter, bis zu 24 Fertigkeiten frei, von denen man dann 8 wählen kann. Das sind 6 Skills, die für einen selber gelten und zwei, die fürs ganze Team gelten. Also zum Beispiel sowas, der Taktiker kann sowas machen wie, alle 60 Sekunden bekommen alle Teammitglieder eine Granate, die noch Granatenslots frei haben.
Oder alle machen 10% mehr Fernkampfschaden.
Oder sowas. Es sind so Team-Skills und dann gibt's halt so persönliche Skills. Der Verteidiger hat sowas wie, in dem Moment, wo die Rüstung verbraucht wird und es gegen die Lebensenergie geht, explodiert an deinem Standort eine Schockgranate, die halt Gegner stunt und sowas. Und das macht krass viel aus, dieses Steigern. Und immer wenn man 24 durchgelevelt hat, 24 Punkte, kann man einen Prestige-Rang, heißt es, freischalten. Das ist nochmal eine Spezialfertigkeit, die für dich gilt. Und das Ganze geht viermal. Also man kann diesen Charakter quasi über 100 Stufen leveln.
Jedes Mal, wenn man Prestige auswählt, wird aber alles an Charakterleveln wieder zurückgesetzt, außer der Prestige-Vorteil.
Genau.
Ja, Call of Duty-Spieler kennen das.
Und zusätzlich kann man seine Waffen leveln. Und das macht tatsächlich sehr viel aus. Also das musst du machen, sonst schaffst du keine höheren Schwierigkeitslevel. Oder weiß ich nicht, sag ich spiele nicht so viel Shooter. Aber das macht tatsächlich einen Unterschied, diese Skillung. Abgesehen davon schaltest du Rüstung frei, was sie auch sehr, sehr, sehr schön gemacht haben. Also auch optisch kannst du deinen Charakter immer bulkiger und immer fetter machen. Und da kommen noch 2 Zentimeter Bronzeadler auf den Schulterpanzer drauf und so. Also man sieht es auch, wie du einfach dich hochlevelst, wenn du die entsprechenden Rüstungsteile halt anlegst. Und dann haben sie aber den Schwierigkeitsgrad auf den wirklich höchsten Leveln, also es gibt 6 Level, so weit angezogen, dass du, also für Level 5 oder 6 musst du tatsächlich als Team zusammenspielen, würde ich behaupten. Also beschimpft mich in den Kommentaren dieser Folge.
Bitte, tut das.
Ich bin auch nicht so der Shooter-Spieler, aber es ist tatsächlich auf den hohen Leveln, würde ich sagen, ist mal ein Teamspeak angesagt und eine Kommunikation und nicht mehr random spielen, weil du dir untereinander auch mitteilen musst, welche Skillung hat man. Und
yeah, so. Yeah.
Weil es gibt überhaupt keinen Support aus dem Level mehr, kaum Munition, was Leben auffüllt, also Medikit-Stims schon mal gar nicht. Und unfassbar krasse Gegner und auch Kombinationen von Gegnern. Ja, da musst du halt sehr koordiniert in einer Dreiergruppe vorgehen mit deinen Skills, damit du da durchkommst.
Wir haben das ja im Koop vom Einzelspielermodus gemerkt, als wir den höchsten Schwierigkeitsgrad hatten. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in der Mission, wo wir die Türme verteidigen mussten, kamen schon so viele Gegner auf uns zu, dass wir schon Probleme hatten zu überleben und dann gar nicht mehr dazu kamen, die Türme zu verteidigen. Und dann sind wir einen Schwierigkeitsgrad runtergegangen und das war plötzlich, also sind wir da durchgelaufen.
Ja, und das sind Multiplayer genauso. Also die hohen Schwierigkeitsgrade verlangen mir echt einiges ab. Und die ganz niedrigen Level, also das erste Level spiele ich inzwischen mit meinen gelevelten Charakteren, spiele ich nach 6 Bier full solo. Also nicht mal ohne Bots, sondern komplett alleine, egal was da kommt. Und lauf da einfach durch, auch nach dem 6. Bier noch, weil es einfach Spaß macht, mit einem Bolter oder einem Melter irgendwo reinzuhalten.
Man merkt das auch an den Waffenskillungen. 4 Level kann man seine Waffe hochleveln und mit jedem Level hat man 3 Waffen zur Auswahl. Das Standard-Upgrade macht einfach ein bisschen mehr Schaden. Dann gibt's darunter, macht viel mehr Schaden, lädt aber länger nach. Dann ist darunter, macht weniger Schaden, dafür hat man mehr Munition und lädt schneller nach. Und da muss man sich auch immer entscheiden. Und man merkt so einen dermaßen Unterschied, wenn man seine Waffe gelevelt hat. Statt einen Tyrannenkrieger 3-mal zu beschießen, schießt man 1-mal und der kann gefinisht werden. Und das
Plasmapistole ist das schönste Beispiel. Auf dem höchsten Level, je nachdem was, kannst du mit einem Kopfschuss einen Tyrannenkrieger töten, mit einer Plasmapistole. Ja. Das ist am Anfang, hältst du 10-mal auf so ein Ding drauf und bis der halt down ist.
Ich hab's mal gezählt, du brauchst für einen Tyrannidenkrieger im Schnitt zwischen 90 und 120 Schuss, wenn du gut triffst.
Ja gut, mit einem Schnellfeuergewehr.
Ja, mit einem schweren Boltgewehr.
Ja, mit dem Melter brauchst du, glaube ich, am höchsten Schwierigkeitsgrad. Also nachdem ich Prestige gemacht habe und die Waffe hochgelevelt war, aber ich noch keine Skills hatte, wo die Waffe dann nochmal mehr Schaden bekommt, habe ich, glaube ich, 3-4 Mal da drauf gehalten.
Was auch schon krass ist mit einem Melter, ne?
Und dann levelst du hoch und plötzlich schießt du nur noch 1-mal drauf. So, das ist halt schon ein krasser Unterschied.
Ja, also halten wir fest, die Gegner und die Level werden irgendwann richtig beefy, wenn man auf den höheren Leveln spielt. Und den höchsten Schwierigkeitsgrad, den muss man auch erst freischalten. Also du musst erst auf dem Schwierigkeitsgrad 5 im Multiplayer ein Level schaffen und dann kannst du überhaupt den 6. erst freischalten.
Ja, und das ist dann auch wirklich nicht mehr, also mit Spaß hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun, weil dann ist man wirklich nur noch am Ausweichen, Tippen.
Es ist Arbeit.
Also
es ist einfach nur Arbeit.
Es ist wirklich anstrengend auch. Aber das Gefühl danach, wenn man es geschafft hat, ist halt auch richtig geil. Aber jetzt, wo wir alle Mechaniken zusammengefasst haben, können wir uns ja mal über die Kampagne und die Story unterhalten, weil die macht ja auch einen großen Teil des Spiels aus, beziehungsweise für mich war die riesige Anreiz, das Spiel zu spielen, weil ich auch Teil 1 habe ich auch im Multiplayer gespielt, aber eigentlich mochte ich das Spiel, weil es so ein straighter Story-Shooter war. Und Michel würde uns mal die Story zusammenfassen vom zweiten Teil.
Ja.
Ich greife nochmal kurz auf Space Marine 1 zurück, wo wir Captain Tidus spielen.
Stolper Tidus.
Und Captain Tidus hatte so ungefähr 6,5 bis 7,5 Spielstunden, je nachdem wie schnell man war, Kontakt zu einem Warp-Artefakt. Und der hatte einen ziemlich aufstrebenden, ehrgeizigen, jungen Bruder dabei in seinem Team. Das war der Leandros. Und der ist schnurstracks nach Beendigung von Tidus' Mission zu Vorgesetzten und der Inquisition gelatscht und hat gesagt, so, der Kollege hier, der hatte ein Warp-Artefakt und hatte da Kontakt.
Leandros siezt auch seine Brüder, so ein Typ ist das.
Ja, genau, das ist der, der wirklich siezt. Und hat den Tidus da angeschwärzt. Und Tidus war in Space Marine 1 Captain der zweiten Kompanie. Jetzt kommen wir zu Space Marine 2. Da schlüpfen wir erneut in die Rolle von Captain Tidus.
Von Lieutenant Tidus.
Ja, okay, das ist richtig. Wir schlüpfen in die Rolle eines Death Guard-Mitglieds.
Ja, sehr finde ich gut, du meinst Deathwatch.
Deathwatch? Entschuldigung.
Space Marine 2, wir spielen Captain Typhus, nicht Captain Tidus.
Nein, wir spielen Captain Typhus, von der Death Guard, der aus dem Orden der Ultramarines kommt und der Deathwatch zugeordnet ist. Und das ist auch das Intro. Wir sind auf dem Planeten Kadaku unterwegs, der durch eine Tyranideninvasion massiv bedroht wird und versuchen...
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Starship Troopers. Das ist Glenn Daku.
Was ist denn Glenn Daku nochmal?
Glenn Daku ist der Heimatplanet.
Starship Troopers. Es ist ein hässlicher Planet. Ein dreckiger Planet. Ein Bugplanet.
Witzig, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, das könnte sein. Ja, Kadaku doch. Ist halt so eine Dschungelwelt. Und wir versuchen im Intro mit unserem Deathwatch-Team, dessen Dropport leider abgeschossen wird, versuchen wir eine Virusbombe zu zünden. Wir sind am Ende der letzte Überlebende. Zünden dieses Ding, kämpfen unfassbar heroisch gegen einen Carnifex, gehen dabei nahezu drauf.
Man muss ja auch sagen, da erfährt man ja eigentlich erst, dass man Tidus ist.
Nehmen am Ende den Helm ab, erfahren, dass wir Tidus sind.
Mann, sorry.
Alles gut. Wenn man genau hinguckt, kann man auch vorher schon sehen, dass man Tidus ist, weil das Kettenschwert, was man hat, ist exakt das aus Teil 1. Genau, Tidus ist dann sehr schwer verletzt, wird dann primarisiert und geht über den Rubikon im Zuge dessen, dass er eh wieder zusammengeflickt wird. Und wenige Tage später wird er aufgrund dieser Heldentat wieder zurück zum Orden gerufen, aber nur, also degradiert im Rang eines Lieutenants und soll sich an den Aktivitäten der Ultramarines gegen diesen Tyranidenschwarm beteiligen, der mindestens 3 Planeten angreift, auf denen wir dann später auch spielen, nämlich zunächst die Dschungelwelt Kadaku, die Makropolwelt Avarax und einen Planeten namens Demetrian.
Ja, und der geneigte Hörer wird jetzt die Ohren spitzen. Was? Avarax? Da gab es doch mal die Verteidiger von Avarax. Ja, das ist tatsächlich der Planet, auf dem man die VR-Experience spielen kann. Auf der unter anderem ich auch war in Hannover, zusammen mit den anderen Jungs.
Und
das ist tatsächlich dieses Avarax.
Sehr cool. Genau. Ja, Tidus wird wieder in die Ränge der Ultramarines eingegliedert. Bekommt 2 Truppkollegen zugeordnet für diverse Spezialmissionen im Zuge dieses Krieges auf Kadaku gegen die Tyranniden. Und man merkt ein bisschen die Verwirrung, weil das Misstrauen gegen Tidus ist relativ hoch, sowohl von seinem Vorgesetzten wegen dieser alten Geschichte, seines aufgezwungenen Exils in der Deathwatch und gleichzeitig auch seiner Truppuntergebenen, die so ein bisschen so sind, was ist denn das für ein Typ, wo kommt der her? Ne, weil er war 100 Jahre halt nicht Teil der Ordensstruktur der Ultramarines, sondern in der Deathwatch. Und so ein bisschen misstrauisch sind und plötzlich sagen, wo kommt denn dieser Lieutenant her und so. Na gut, ne, ich bin Nastartes, ich bin da erstmal alles gut. Dann ist das jetzt mein Kommandant. Und dann zieht man los und macht verschiedene Missionen zur Abwehr dieser Tyranniden-Invasion auf diesem Dschungelplaneten Kadaku. Und unter anderem gibt es eine Mission, in der soll man einen
Techpriester.
Einen Techpriester, eine Metallschnecke befreien, der an einem Forschungsprojekt arbeitet, eine spezielle neuartige Waffe gegen
Projekt
Tyranniden.
Aurora.
Das Projekt Aurora.
Der übrigens, wie hieß der nochmal? Norik oder Novik?
Novik.
Novik. Und ich habe heute festgestellt, er hat sogar einen Nachnamen. Er heißt nämlich Novik Beta 12.
Wie sich das gehört.
Ja, ist ein bekannter Familienstammbaum auf dem Planeten, ja, die Beta 12.
Die Beta 12.
Kennt man.
Ach, die.
Ja, kennt man.
Genau, den soll man extrahieren und am Ende dieser Extraktion gibt es den ersten kleinen Story-Wendepunkt. Hinter dieser Tyranniden-Invasion versteckt sich nämlich noch etwas, was stellt man noch auf Kadaku heraus, nämlich irgendwie sind auch Mächte des Chaos involviert, offensichtlich.
Das Chaos, ich war vollkommen überrascht, dass in einem Space Marine-Spiel Chaos vorkommt, also...
Es war wieder ein Happening, wie man es kennt, wie in 40k in allen Büchern. Am Ende sind doch alle da.
Der Techpriester stirbt, er hat aber einen Lehrling und dem jagen wir dann nach, beziehungsweise versuchen den zu kontaktieren und auch zu extrahieren. Das ist aber dann auf dem nächsten Planeten, wo die Story weitergeht, das ist Avarax, eine Makropolwelt.
Ganz kurz, wichtig ist vielleicht zu sagen, wie der Techpriester stirbt, denn der soll mit einem Raumschiff fliehen und wird abgeschossen. Und wenn man an dieser Absturzstelle ankommt, sieht man, dass alles voll ist mit wunderschönen Chaos-Symbolen. Und da kriegt man das erstmal mit so, okay, verdammt, hier ist noch eine weitere Macht am Werke. Und dann kommt unser Captain mit ein paar Kardianern oder Imperialen halt. Und die packen natürlich sofort einen Flammenwerfer aus und lassen die reinigende Kraft des Feuers walten.
Ich überlege gerade, ist das nicht auch, dass da wirklich alles voll mit Leichen und Chaos-Symbolen geschmiert ist?
Ja,
und die dann sagen,
ja, komplett.
Das könnte das Chaos sein.
Ja, Tides sagt sowas.
Mutmaßlich.
Das habe ich schon mal so in der Art ähnlich gesehen. Ja, und auf Avarax stellt sich dann heraus, bei diesem Lehrling vom EndMac, dass dieses Projekt Aurora sich Techniken bedient, die die Menschheit halt überhaupt nicht verstanden hat, nämlich sich Necron-Techniken bedient. Und das zum einen und zum anderen, dass durch diese ganze Warp-Shenanigans dieser Necron-Technologien sich ein Chaos-Hexer der Thousand Suns, nämlich der Imura.
Zauberer mit spitzem Hut.
Zauberer mit spitzem Hut. Aber der hat gar keinen spitzen Hut. Der hat eher so einen halb vergammelten Kopf und so einen Iro-Rest.
Mod dafür wäre super.
Der runterhängt. Ja, dass der sich berufen fühlt und einen schlauen Plan mit fünf Ecken ausgeheckt hat, wie er diese ganze Situation nutzt, um Manius Kalga persönlich anzulocken und durch einen Warp-Riss in den Warp zu holen und ihn damit auszuschalten. Genau, im Zuge dieser Story hangeln wir uns von Mission zu Mission, die alle echt spannend sind und auch schön aufeinander aufbauen, haben mehr und mehr mit Thousand Suns als zweiter Gegnerfraktion zu tun und wir machen einen total schön umgesetzten Last Stand, als Imura fast gewonnen hat. Wir rennen hinter Magneus Kalga her. Das Spiel haut einen Effekt nach dem anderen experimentell am Ende raus. Wir begleiten einen Cyborg, der gegen eine Hellbrood kämpft. Wir haben einen unfassbaren Last Stand, wo wir das Ordensbanner der Ultramarines halten und quasi umringt von unseren Brüdern überrannt werden.
Der im Endeffekt fast nur Cutscene ist und wir schießen einfach nur. Mehr können wir gar
jetzt
nicht machen.
Jetzt zaubert die Zähne doch nicht. Als man das erste Mal spielt, ist das unfassbar geil.
Das ist absolut so geil.
Absolut
episch. Manius Kalga springt aus seinem Thunderhawk mit seiner Vitrix-Garde und rettet dich, hält eine Ansprache. Man zieht los mit Panzern und Whirlwinds und Predators um sich rum und, nee, wir sind primäres Panzer. Ist alles Quatsch, was ich erzähle. Da weiß ich die Truppengattungen nicht.
Die Schwebepanzer. Die hässlichen.
Impulse und Repulse.
Man zieht an Seite mit denen los. Es gibt Warp-Shenanigans. Man geht zu Boden. Man hört eine Stimme aus dem Off. Wer auch immer das sein mag. Das kann jetzt jeder für sich selber interpretieren. Dir sagt, Sohn Gillimans, steh auf und kämpfe weiter. Man springt durch diesen Warp-Riss, macht einen unfassbaren Endkampf gegen Imura persönlich, der sich vorher in Konfrontationen immer wieder entzogen hat.
Herrscher des Wandels.
Und Herrscher des Wandels Und ist der große Held und bei den Ultramarines.
Aber du hast noch eine Sache vergessen,
akzeptiert.
Und zwar fängt dieser Dreadnought einfach im Flug einen Helldrake ab.
Ach ja,
den Helldrake. Das ist so sexy, wie der einfach den Helldrake aus der Luft pflückt.
Das Ende ist, geht exponentiell ab einfach. Das ist ein Knaller nach dem anderen.
Letzte Mission ist halt auch 1,5 Stunden.
Ja, irgendwie.
Aber das fühlt sich an wie 20 Minuten.
Ja, genau. Also es ist ein Feuerwerk einfach, was sie da abfeuern von allem. Also es ist halt völlig drüber, aber es ist cool. Also es ist auf eine coole Art.
Es ist mega geil zu Ende gebracht. Es wird immer größer. Vorher ist man mit der imperialen Armee unterwegs, dann ist man mit Space Marines unterwegs, dann hat man Last Stand, dann ist man mit dem Dreadnought unterwegs, dann ist man mit Manius fucking Kalga unterwegs, dann kämpft man gegen den Herrscher des Wandels, es wird immer größer. Und am Ende kommt dann raus der Ordenspriester, der einen die ganze Zeit angeschissen hat, das komplette Spiel durch, während man Dämonen und Tyranniden geschnetzelt hat.
Der halt die ganze Zeit, der Ordenspriester Quintus, der dir die ganze Zeit auf die Finger guckt und immer sagt, Tides, ich trau dir nicht.
Ja.
Du Ficker.
Der Teil der Mission ist, dass man bei ihm auftauchen muss, um sich seinen Anschiss abzuholen, weil man gerade die Welt gerettet hat. Der stellt sich dann raus, ist die Petze Leandros aus dem ersten Teil. Und dann wird man abgezogen von der zweiten Kompanie, glaube ich, der Ultramarines. Ja, ich meine zweite Kompanie. Und muss dann mit Leandros und Maneus Kalgar, nachdem der Ruf wiederhergestellt wurde, woanders hinfliegen. Denn das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Schön gesagt. Und
also die Story ist, finde ich, genauso wie sie sein muss. Die ist ein bisschen drüber.
Es ist Warhammer 40k. Also
ja, aber es ist kein,
genau
kein
die
Nobelpreis,
richtige
aber
Dosis drüber.
Gut zu spielen.
Genau, und gleichzeitig ist sie halt für jemanden, der in der Lore ist, halt total flach, aber spricht halt, also auch Leute, die mit 40k erstmal nicht viel zu tun haben, raste, was da passiert.
Ja, total. Es ist halt das Klassische, ne? Man bekämpft einen Bösewicht, es stellt sich raus, es ist ein noch größerer Bösewicht dahinter, der die Fäden zieht und ab da eskaliert alles nur noch zu epischen Ausmaßen.
Ja, und für uns Lore-Buddies, ohne dass es halt für andere Spieler zu blöd wird, gibt es halt diese total schönen sozialen Interaktionen die ganze Zeit um Tides rum.
Ja.
Die, glaube ich, wenn du halt in der Lore nicht drin bist, fällt dir das gar nicht so auf.
Man sieht halt wie Geschehen hinweg, je weiter man kommt, desto mehr Vertrauen wird auch irgendwo aufgebaut.
Ja, total. Am Ende sind die auch richtig dicke Buddies. Also am Ende sprechen die ja auch ihre Loyalität zu ihm aus. Und so.
Reden über ihre Gefühle bei einer Tasse Tee und so.
Man trifft ja einen Astropathen, der, wie sich rausstellt, auch korrumpiert ist vom Chaos, der ja Tides beschuldigt, vom Chaos befleckt zu sein, was ja auch der Verdacht deiner zwei Buddies ist, die mit dir unterwegs sind. Und einer ist kurz davor, dich umzubringen und der andere rettet dich im Endeffekt, indem er den Astropathen oder die Astropathin erschießt. Und danach ist dann aber auch wirklich eine Charakterentwicklung, dass dann beide sich dann auch mit dir unterhalten, dass es ihnen leid tut und dass sie dir jetzt vertrauen, etc. etc.
Und ohne das jetzt zu lang zu machen, die Geschichte von Tides ist da drin halt auch total schön gespielt. Also Tides selber halt auch, weil man muss sich vergegenwärtigen, Tides ist in Teil 1 ist er Captain der zweiten Kompanie. Und vor Teil 1 ist sein Hintergrund, er hat gerade eine relativ große Kampagne gegen einen Orc War abgeschlossen. Und der ist der aufsteigende Stern bei den Ultramarines. Captain Tides ist der Typ irgendwie, der wird so ein bisschen gehandelt zu Zeiten vor Space Marine 1, so als wenn der Kalgar mal nicht mehr macht, na, dann ist Tides auf jeden Fall ein heißer Kandidat, der neue Ordensmeister der Ultramarines zu werden. Und dann diese komplette Demütigung, die Tides halt erfährt, obwohl er alles richtig macht, dem Warp widersteht, komplett, absolut über jeden Zweifel erhaben, loyal ist, aber gedemütigt wird, ins Exil, in die Deathwatch gezwungen zu werden, da halt dann auch einfach, weil er einfach ein sturer Bock ist, seinen Job macht und dann wieder zu seinem Orden zurückkommt und keiner kennt ihn mehr und er ist degradiert und sein Sergeant, den du halt in deinem Trupp dabei hast, steht halt vor dir und ist dir total misstrauisch und sagt, wer ist das und wo kommt dieser Lieutenant her? So, ne? Was ist das für ein Typ?
Die werden ihm ja auch explizit zugeordnet und sie verstehen halt gar nicht, warum.
Ja, und der Sergeant ist in der ersten Szene auch total irritiert, warum er jetzt nicht das Kommando über diesen Trupp führt. Ne? Wo kommt dieser Leutnant jetzt plötzlich her, der mich hier wiederum anführt? Und sowohl der Captain, mit dem man zu tun hat, ist halt auch so ein bisschen misstrauisch.
Ja. Archeron, oder wie er hieß, ne?
Genau, der Archeron, Captain Archeron. Und der Leandros ist halt auch ähnlich. Leandros haut halt voll in diese Kerbe immer wieder rein und sagt halt vor deinen Buddies in dem Trupp, Digga, ich trau dir nicht. So, ich guck dir auf die Finger. Und das ist halt, das muss in dieser Tidesrolle halt so demütigend sein und ist halt auch. Und er ist halt ein sturer Bock und baut sich dann seine Loyalität oder sorgt dann für Loyalitäten im Spielverlauf in seinem Team, holt sich die Jungs auf seine Seite und macht halt sein Ding. So, und wird dann am Ende halt, wird seine Ehre wiederhergestellt quasi.
Man merkt, wenn man es spielt, dass Tides sich extrem krass treu geblieben ist. Ja. Oder auch damit kämpft auch, sich treu zu bleiben, denn er weiß, dass es das Richtige ist, was er gerade tut.
Und Maneus Kalgar spricht dir am Ende auch aus, dass er die ganze Zeit in dich vertraut hat, dass er nur keine Möglichkeit hatte, dich vorher aus der Deathwatch rauszuholen.
Das Ding bei Tides ist ja auch einfach, er hat halt Kontakt mit dem Chaos und hat es überstanden und weiß deswegen, was die Gefahren sind. Aber alle sehen nur, dass er Kontakt mit dem Chaos hatte und misstrauen ihm deswegen. Das ist ja auch,
ja, das ist ja auch ein Riesending in 40k.
Ist
ja, also wenn du Kontakt mit dem Chaos hast, als nicht das tatest, wirst du sofort hingerichtet.
Ja, aber Leandros ist halt einfach, der ist ja auch einfach so ein Arschloch.
Er ist ein Karrieristen-Arsch.
Der verrät ihn erstmal. Von mir aus in der Welt von 40k, auch wenn es Space Marine Brüder sind, vielleicht noch nachvollziehbar, dass er halt sagt, ey, der Kollege hatte ein Chaos-Artefakt in der Hand. Der sollte vielleicht sich mal in die Hände der Inquisition begeben.
Ja, Leandros ist halt einfach der Typ, der sieht seine Brüder.
Ja. Aber im zweiten Teil ist es ja auch einfach, er fokussiert sich ja nur auf Titus. Also alles auf diesem Planeten bricht auseinander. Es ist schon klar, dass das Chaos da irgendwie am Start ist. Und Titus macht alles die ganze Zeit dagegen. Und trotzdem ist er die ganze Zeit wie dieses Meme von Harry Potter, wo Professor McGonagall vor denen steht und sagt, warum seid ihr immer ihr drei, wenn es irgendwie Ärger gibt? Es ist immer nur, immer ist Titus schuld.
Ja, man merkt halt auch echt beim Ordenspriester, das muss was Persönliches sein. Wenn man nicht weiß, dass es Leandros ist, dann versteht man es nicht. Und dann in der wirklich in der allerletzten Cutscene, wenn er diesen verfickten Scheißhelm abzieht, wird einem klar, so, okay, das war die ganze Zeit was Persönliches und der Ordenspriester hat sich eben nicht wie ein Ordenspriester verhalten, sondern hat eigentlich einen persönlichen Rachefeldzug versucht ins Laufen zu bekommen gegen Titus.
Ja, und er zieht es ja auch weiter durch. Nachdem er von Maneus Kalgar noch eingeladen wurde, dass er halt als sein bester Mann mit ihm auf die nächsten Missionen geht, ist er immer noch so, aber ich hab dich im Blick, ne? Also ein Fehltritt und du bist sofort dran. Und man denkt sich so, Junge, ich habe gerade einen Dämon und einen Chaoszauberer kaputt gemacht. Was soll ich noch machen?
Ja.
Gut. Ich weise sie unterwegs ein.
Sie kommen auch mit?
Genau.
Verstanden, mein Lord.
Gute Arbeit bisher. Ihre Brüder vertrauen ihnen. Ebenso wie der Ordensmeister. Aber vergessen Sie nicht, ein Funke Argwohn bleibt immer bestehen. Ich behalte Sie im Auge. Und wenn Sie sich auch nur einen Fehltritt erlauben, zeige ich keine Gnade.
Leandros.
Mein Lord, wir müssen hier weg.
Also das ist schon ganz cool gemacht. Das Finale, den Klimax, fand ich albern, aber auf eine schöne Art albern. Das war so passend. Schön geil, passend drüber.
Ja, und wieder einmal hat das Imperium gesiegt.
Ja, und vor allen Dingen, also meine Interpretation, es steht ja nirgendwo, aber der fucking Imperator hat zu dir geredet.
Ja.
Als du zu Boden gehst und diese Stimme aus dem Off, diese allgegenwärtige gerade auf Kopfhörern, steh auf Sohn Gillimans. So, wer oder was sonst soll das sein? Das ist meine Interpretation.
Der Leandros Fax, ein Chaos-Gott.
Ja, tatsächlich schmeiße ich da mal eine These rein. Magnus.
Ja, okay.
Wo kommt das jetzt her?
Da kommt der Thousand Suns-Fan durch.
Nein. Warum kann es nicht auch ein Chaosgott gewesen sein? Warum kann es nicht aus dem Warp kommen, diese Stimme?
Ja, aber sollte es dann nicht jemand von einem anderen Gott sein, der dafür sorgt, dass ein Dämon von Tsinch in seinen Schrank...
Ja, aber das ist Tsinch.
Nein, das wäre unglaublich Tsinchig. Das wäre zu 100%
Tsinch. Ja gut, aber bei Tsinch kannst du halt alles sagen.
Ja, vielleicht ist das der Cliffhanger zu Teil 3.
Keine Ahnung, aber der Gedanke daran ist spannend. Es muss nicht immer, also der Hintergrund, warum ich das sage, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass GW mit so einem immens schwerwiegenden Thema wie der Imperator hat zu ihm gesprochen, leichtfertig umgehen würde. Wenn wir uns mal die letzte Lore angucken, nehmt die letzten 50 Bücher, wie oft hat der Imperator zu jemandem gesprochen? Einmal.
Ja, vielleicht bildet er sich das auch nur ein oder sowas, ne? Das war jetzt einfach.
Dann lass es Einbildung sein, ja klar. Aber ich glaube nicht, dass GW das hätte zugelassen, dass leichtfertig einfach der Imperator in Space Marine 2 in so einer Szene zu einem Lieutenant spricht.
Also in meinem Headcanon war es der Imperator.
Lassen wir das so stehen. Gehen wir einfach davon aus.
Ist ja so ein GW-Ding, ne? Da kann man halt alles draus machen. Die meisten werden denken, oha. Der Imperator. Aber es kommen halt auch noch 20.000 andere Fantheorien und deswegen können sie sich eine davon aussuchen. Oder sie halt gar nicht erklären.
Also, ihr werdet es jetzt schon rausgehört haben. Wir sind, glaube ich, alle drei relativ begeistert so von der Cinematik und der Inszenierung des Spiels. Ja. Das haben sie schon sehr gut hingekriegt.
Ja.
Also Sounddesign, Optik, also einfach alles. Also es gab diesen Moment, ein Höhepunkt bei mir persönlich war, als ich das erste Mal die Kampagne gespielt habe und zum ersten Mal auf dieser Makropolwelt, also der mittleren Welt auf Avarax und da einfach irgendwie in 8 Kilometern Höhe über den Wolken, so hoch, dass der Himmel schon schwarz wird wie im Flugzeug, da an so einem Grat von einer Makropolstadt stehe, die geht ohne Ende über mir noch weiter und ich bin fucking Astartes und hab jetzt hier irgendwie einen Job zu erledigen. Das war so einfach Peak-Immersion. Das war einfach super. Überall fliegen Schwärme, man sieht Raumschiffe ganz schwach noch durch die Atmosphäre, weil man schon so hoch steht. Die Makropole hinter einem geht trotzdem noch weiter. Man muss durch so einen Lastenaufzug weiter hoch und so weiter. Also episch. Einfach So, ich dachte kurz so, ey, ich stehe auf den Wellen des imperialen Palasts von Terra. So.
Das ist ein super Punkt, denn die Proportionen in diesem Spiel sind großartig. Zum Beispiel ja, im Vergleich mit imperialer Garde.
Ja, total.
Ja, wenn man sich das nämlich zum Beispiel anguckt mit der imperialen Garde, es gab ja den Trailer mit den His Angels, wo die drei Space Marines landen und dann die ganzen imperialen Soldaten, die noch im Kampf sind, sich plötzlich hinknien und halt auch vollkommen weggeblasen davon sind, dass da Astartes auftauchen und ja auch sagen, hier His Angels und so, da nimmt ja niemand das Wort Space Marines in den Mund. Genauso gut fand ich das tatsächlich im Spiel, weil man trifft ja die imperiale Armee, ich glaube sogar in der zweiten Mission.
Sehr häufig
sogar,
tatsächlich.
Sogar ja, mit der imperialen ja, total Armee. Oft. Und wenn die gerade nicht auf Gegner schießen, dann knien die ja tatsächlich nieder. Und die haben halt auch Proportionen, dass man sich denkt, ja krass, ich bin halt wirklich 2,50 Meter groß.
Wenn ich da einfach gegenlaufe, dann brechen die einfach auseinander.
Ja, das ist ja wie mit den Chaos-Kultisten, die man ja als Gegner trifft, durch die man ja tatsächlich einfach laufen kann und die platzen.
Das hat der Jeremy eben nicht aufgezählt bei der Gegnerkategorie. Ähnliche Kategorien wie bei den Tyranniden gibt es halt dann auch für die später auftauchenden Chaos-Anhänger und Thousand Suns. Ich weiß nicht, wollt ihr noch aufzählen?
Ach, das geht ganz schnell. Es gibt die Chaos-Kultisten, wir haben Zangors, wir haben Rubik Marines und wir haben Scarab Occult Terminatoren und natürlich mit Imura einen Exalted Sorcerer. Der ist tatsächlich auch auf einer Disc. Das heißt, der hat schon ein bisschen was geleistet. Man bekommt auch ab und zu mal einen Aspiring Sorcerer zu sehen, aber der geht sehr, sehr unter. Was mich aber dazu bringt, was mich ein bisschen stört, ist die Leichtigkeit, mit der man Rubik Marines und Terminatoren erledigen kann. Also Terminatoren sind schon etwas schwieriger, ja. Aber es hat sowas wie klassischen Romane, ne? Drei Imperial Fists töten einen kompletten Zug Nightlords. So fühlt sich das stellenweise an. Also die Rubik Marines hätten ruhig weniger vorkommen können, aber dafür schwieriger, viel schwieriger in meinen Augen. Das geht ein bisschen unter, dass wir hier Chaos Space Marines gegenüberstehen, meiner Meinung nach.
Also in der Kampagne würde ich dir, glaube ich, zustimmen, weil ich habe auch das Gefühl, da ist der Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders als im Multiplayer. Bei den Multiplayer-Missionen kann ich dir auf jeden Fall sagen, auf höheren Schwierigkeitsgraden sind Chaos die absolute Pest. Gerade die Rubik Marines und die Nahkampf-Terminatoren, ich weiß nicht genau, wie die heißen.
Scarab-Occult-Terminatoren.
Die sind furchtbar. Da kann ein Marine dich innerhalb von ein paar Sekunden wegknallen. Die haben ja so Nahkampf-Animationen, die Marines mit ihren Boltern. Die schlagen ja nur mit dem
Schulterstück.
Mit dem Schulterstück zu und du verlierst einfach die Hälfte der Energie. Also klar,
ja, das ich mein, ist auch richtig, das halt, ist ein fucking Space Marine.
Ich verstehe halt deinen Punkt, dass die zu leicht zu besiegen sind, weil eigentlich müssten die halt genauso stark sein wie Space Marines, vermute ich mal. Aber es ist halt eine Spielentscheidung, ne? Also wenn du als Space hier Rubik Marines als Gegner machst, dann kannst du halt nicht sagen, okay, die sind genauso stark wie du. Deswegen kommen nur drei Stück in dem Spiel vor. Und wenn ein Terminator vorkommt, dann hast du halt verloren.
So. Ja, klar, aber ich hätte es mir einfach ein bisschen tougher gewünscht. Ich möchte halt nicht das Gefühl haben, wenn ich gegen einen Chaos Marine kämpfe, dass es sich anfühlt, wie wenn ich gegen einen Kultisten kämpfe oder sowas. Es sollte ein bisschen so, oh, da kommt jetzt ein Chaos Marine, da muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. So in der Kampagne, ja okay, ich mache noch schnell da hinten die zwei Rubiks fertig, geht ihr schon mal Munition holen.
Ja, aber also auf höheren Schwierigkeitsgraden kann ich auf jeden Fall sagen, die sind ziemlich tricky. Gerade die auch mit dem Flammenwerfer und so.
Ja, die Warflamer, die sind garstig. Das stimmt.
Ich finde die Animationen dazu total schön. Also sowohl bei den Tyranniden, wo die Finish Moves hauptsächlich daraus bestehen, Tyranniden-Körperteile abzureißen und sie mit ihren eigenen Klauen zu erstechen.
Das ist so gut.
Mit jede Menge Blut. Und bei den Thousand Suns hast du halt, dass du reißt auch den Rüstungsteile und Körperteile ab und statt ohne Ende Blut gibt's halt Glitzerstaub, der da rauskommt. Das ist halt auch einfach, finde ich ist cool. Ist schön gemacht.
Ja. Und die Terminatoren gibt es eine Animation, da nimmst du ihren Zauberstab und spießt ihn damit auf.
Ja, diese Helmabreiß-Animation finde ich total schön.
Das ist die beste.
Weil die hat so ein bisschen fast so was Erlösendes, weißt du?
Das sieht so aus, wie wenn man mit verzweifelt versucht, Brückenglas aufzubekommen.
Ja, und dann, ja, aber dann geht's auf und dann kommt halt auch so der Überdruck raus und das hat so ein bisschen sowas von sowas Erlösendem, als ob der, ja, als ob der Rubik so, oh, das ist endlich vorbei, so, ne? Das ist echt gut gemacht.
Meine Lieblingstodesanimation bei Thousand Suns ist Hellbrood. Wenn er dann vorne die Panzerungen aufreißt und man reißt dann diesen Oberkörper raus,
der ja, da drin ist. Ja, die ist auch krass.
So von den Marines und die Terminatoren finde ich gar nicht so geil. Also ja, klar, das ist passend, Aber es ist halt auch ein bisschen, ich finde es im Gegensatz zu Tyranniden ein bisschen blass. Es gibt ja nun mal die zwei Gegnerfraktionen Tyranniden und Chaos. Gegen welche spielt ihr denn lieber? Klar, ich weiß zum Beispiel bei Chris, der ist halt Thousand Suns Fan, der wird sich den Arsch abgefreut haben, dass halt Thousand Suns dabei sind. Aber findest du auch die Level und so mit denen am besten? Oder doch eher die Tyranniden-Level?
Unterschiedlich. Also ich spiele sehr gerne gegen Tyranniden, weil ich da einfach das Gefühl habe, irgendein stinknormaler Space Marine in einem Tyranniden-Kriegen zu sein. Die Storyline und das Optische gefällt mir aber bei Thousand Suns besser einfach, weil Thousand Suns sind ja bekannt dafür, dass man mit sehr, sehr, sehr grellen Farben und hellen und Neonfarben arbeiten kann. Und das ist super umgesetzt. Gerade diese Kristalle, in die man reingreifen muss zum Drehen, damit sich Durchgang öffnet, sag ich jetzt mal, der versperrt ist durch Warp-Magie und so. Das ist einfach optisch viel, viel ansprechender.
Echt, findest du? Ja. Weil mir ist das ist gar keine Kritik, aber ich spiele lieber gegen Tyranniden, weil der Bildschirm ein bisschen aufgeräumter ist. Da ist viel Blut, da ist viel Gesplatter, was halt bei den Thousand Suns halt logischerweise nicht durch Blut ersetzt ist, sondern durch ganz, also total süß gemacht, ne? Durch ganz viel kleine Chaosrunen, die neonblau überall.
Das ist, glaube ich, der erste Mensch, der das Wort süß im Zusammenhang mit einem Warhammer-Spiel genannt hat.
Ja, aber es ist halt, nein, es ist halt wirklich cool gemacht.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist eine Umsetzung. Mir ist das aber am Bildschirm manchmal ein bisschen too much. Also ich spiele im Multiplayer tatsächlich lieber die Tyranniden-Missionen. Das ist kein großer Unterschied, das ist auch gar nicht, ist vielleicht auch einfach nur eine Geschmackssache. Aber ich finde dann meinen Bildschirm.
Ja, ich habe mich jetzt auf die Kampagne bezogen. Ich mag die Tyranniden-Missionen ja auch lieber, aber ich finde optisch einfach die Thousand Suns-Missionen schöner. Das ist halt einfach mal ein bisschen weg von Grimdark, sondern auch Thousand Suns sind halt einfach etwas bunter von ihrer Farbgebung. Ne? Du hast dann eine sehr, sehr helle Farbpalette.
Ja,
du
dann genau.
Nutzen kannst, schon allein durch dieses Magie. Und das finde ich schön. Also es fühlt sich so ein bisschen so an, wie eigentlich gehört es da nicht rein auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick so, ja, das ist Magic, das ist Siege, das sind die T-Suns, das muss so sein. Und dann fühlt sich's auch wieder richtig an. Dieses Siege-ige halt einfach, normal, abnormal, ja, schwer in Worte zu fassen, es fühlt sich halt dadurch, dass es nicht richtig ist, richtig an.
Nein, ich finde das auch, ich finde das super umgesetzt, aber jetzt so rein vom Kampfspielen her spiele ich die Tyranniden-Missionen halt lieber, weil der Bildschirm.
Ja, 100%,
also beschreibe ich genauso. Es passiert ja im Millisekundentakt ganz viel auf diesem Bildschirm, überall und auch akustisch in dem Kampfsystem passiert ja total viel, weil du da ganz viele akustische Warnungen auch kriegst und so für das, was passiert. Und ja, bei den Missionen gegen Thousand Suns ist es halt nochmal ein bisschen mehr. Spiele ich lieber gegen Tyranniden, weil da ist es ein bisschen aufgeräumter im Multiplayer.
Also ich kann die Kampfsituation bei Tyranniden besser lesen, weil die Gegner auch einfach weniger umspringen. Bei Thousand Suns halt mit den Zangors, gerade auch mit diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, erleuchtete Zangors oder was, die da auf den Scheiben noch rumschweben. Die sind,
das sind Schamanen halt
die ganze Regel. Zeit am Hin und Her flitschen, dann die Marines teleportieren sich da und dahin und da.
Ja, Druckzauber.
Ja, nö, ich finde, also das ist ja auch passend, aber ich bin auch immer mehr bei Tyranniden, weil ich bin so, keine Ahnung, der dritte Editionstyp, der so Space Marines schlachten, Massen an Orks und Tyranniden und sowas. Ich bin gar nicht so der Marine gegen Marine-Typ. Und deswegen erfüllt das irgendwie, glaube ich, mehr meine Power-Fantasy, so Massen an Gewürm zu zerschlagen.
Ja, wie gesagt, also rein vom Kämpfen her finde ich die Tyranniden-Mission auch definitiv gelungener.
Ja, also es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du als Thousand Suns-Fan gesagt hättest, nee, finde ich auch scheiße.
Ich finde die Umsetzung gelungen.
Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, ich glaube, ich kann auch die Bewegungspattern einfach besser bei Tyranniden einschätzen als bei Thousand Suns. Ist vielleicht einfach ein bisschen belohnender.
Sollen wir noch ganz kurz zu den beiden Spielmodi kommen, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich PvP. Da kannst du, Jeremy, glaube ich, am besten was zu erzählen.
Ja.
Und Horde-Modus und vielleicht noch ganz kurz die Mod.
Aber die können wir gerne mal anreißen.
Ja, und die Mission, ne? Die PvE-Mission, die ja auch super in die Story mit eingebunden werden. Also damit würde ich tatsächlich anfangen, ja. Weil PvP, ja, kann ich was zu erzählen, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig viel. Es gibt eben in der Story immer mal wieder Momente, in denen Titus Funkkontakt mit anderen Space Marine Squads hält, die bestimmte Aufgaben erfüllen müssen.
Die man auch auf der Schlachtbarke trifft, wohlgemerkt.
Genau, die man zum Beispiel auch verabschiedet oder sieht, wie sie in den Thunderhawk steigen, um ihre Missionen anzugehen. Das ist zum Beispiel im Kampf gegen die Tyranniden, kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, man muss den Schwarmtyranniden umbringen, weil dann bricht der ganze Tyranniden-Schwarm zusammen. oder man muss den Tyranniden eine Falle stellen, wo sie irgendwo hingelockt werden und ein Großteil des Schwarms vernichtet wird. Und in der Kampagne hört man eben immer, wie Titus dann Funkgespräche führt mit den jeweiligen Kommandos, die das ausführen. Und tatsächlich kann man diese Mission dann im Multiplayer spielen, auch wieder jeweils zu dritt. Aber eben nicht als Titus, sondern als ein zusammengewürfeltes Team, das aus verschiedenen Klassen besteht, die man sich im Multiplayer eben aussuchen kann. Und keine Ahnung, ich habe das eigentlich noch nie in einem Spiel gesehen, dass Multiplayer-Missionen tatsächlich so gut eingefügt wurden.
Ja.
Wenn man die Multiplayer-Mission dann spielt, dann ist es halt, dann schießt man sich durch den Level und am Ende bringt man zum Beispiel einen Schwarmtyranten um. Und also man funkt sozusagen Titus dann an und sagt ihm dann, wir haben das geschafft und so. Und das sind halt dieselben Nachrichten, die man in der Kampagne zu hören bekommt. Und weil, das ist super cool.
Ja, ist mega.
Also es gibt halt den Kampagnenmodus, es gibt den Missionenmodus, das sind eben diese Multiplayer-Einzelmissionen, die man spielen kann, den PvP-Modus und den Horde-Modus. Und in den Missionen und in dem Horde-Modus spielt man mehrere Space Marines und die haben verschiedene Klassen, die dann jeder Spieler wählen kann. Das sind dann zum Beispiel der Tactical, der Assault, der Vanguard, der Bulwark, der Sniper und der Heavy. Und die haben halt alle unterschiedliche Fertigkeitenbäume und können auch alle unterschiedliche Waffen tragen. Das ist dann zum Beispiel am Tactical, der kann Bolter, Plasma, Melter tragen und der hat als Fähigkeit den Allspec-Scan. Dann killt man Gegner und die kriegen mehr Schaden dadurch. Oder man kann das beeinflussen durch die jeweiligen Fertigkeiten, die man freischaltet. Der Assault ist auf Nahkampf getrimmt. Der hat als Spezialfähigkeit, dass er mit seinem Jump-Pack rumfliegen kann. Was wir auch gar nicht erwähnt haben in der Kampagne, kriegst auch irgendwann Jump Pack für ein paar Missionen. So gibt es dann eben die verschiedenen Klassen und die kann man dann eben auch aufleveln und dann kann man die verschiedenen Missionen auch auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Ich glaube, das ist so der Modus, der die Leute am meisten bei der Stange halten soll.
Also mich total. Ich habe jetzt zweimal alleine die Story durchgespielt, relativ frisch, als das rauskam. Hab mit euch das nochmal durchgespielt und dann haben wir angefangen, Multiplayer zu spielen und da habe ich, glaube ich, meine 200 Spielstunden noch her. Also davon sind irgendwie 170 sind.
Ja, irgendwie musst du ja Multiplayer. Auf Prestige 4 kommen.
Und das macht Bock.
Die Story geht zwischen 12 und 15 Stunden.
Ich habe einen Verteidiger hochgelevelt auf Vollgas, also der ist fertig. Und ich habe jetzt einen Tactical auf Prestige Level 2, der auch richtig Bock macht. Da kannst du auch einfach richtig Spielstunden reinstecken.
Ja, ja, das ist halt.
Es und gibt, das macht ich, irgendwie Bock.
Also es gibt, glaube ich, mittlerweile 10 Missionen, die fügen halt.
9.
Oder 9 fügen halt auch immer mal wieder welche hinzu. Und es gibt halt verschiedenste Ziele, die man machen muss. Wie gesagt, man muss einen Schwarm von Tyranniden in eine Falle führen, man muss den Schwarmtyrannen töten, man kämpft gegen Chaos, man muss Obelisken drehen, die in der Hauptstory eine große Rolle spielen, man kämpft gegen einen Hierophanten, Biotitan, der riesig ist und muss den irgendwie mit planetaren Verteidigungstürmen ausschalten. Also es ist halt auch, dass nicht jede Mission immer das Prinzip hat, töte alle Gegner, kommt zum Ende, sondern du musst dann auch noch spezielle Sachen machen.
Und durch das random Spawnen der Gegnerwellen und der Extremis und Terminus Gegner hast du eine unfassbar hohe Wiederholbarkeit derselben Mission. Also du kannst eine Mission 30, 40 Mal spielen und sie entwickelt sich jedes Mal anders. Und manchmal hast du Glück und läufst so durch und manchmal hast du Pech und kriegst einfach unfassbar aus dem Maul und musst voll am Start sein.
Was wir halt auch rausgefunden haben während den ganzen Stunden, die wir in dem Spiel verbracht haben, ist, dass das Imperium ziemlich lasch mit ihren Sicherheitsvorkehrungen umgeht, denn man kann so ziemlich jede Tür mit dem Code 26 Router öffnen.
Ja. 26 Router.
26 Router. Oder 62 Router, ich weiß nicht mehr.
26. Das haben sie dazu gepatcht tatsächlich, dass die Animation andersrum ist, dass du 62 Router inzwischen auch drückst manchmal.
Muss wohl aufgefallen sein, denn es war immer 26 Router.
Jede Tür und jeder Aufzug lässt sich mit 2-6 Raute oder dem dicken roten Knopf bedienen.
Ja.
Der Horde-Modus, der dann noch jetzt dazu kam, wobei es auch schon Monate her, ist halt ganz spannend. Horde-Modus heißt, man spielt mit seiner Crew, kämpft auf einem gewissen Areal und muss immer krassere Wellen von Gegnern platt machen. Ziel ist gar nicht, also man kann gar nicht gewinnen, sondern Ziel ist, möglichst hoch bei den Gegnerleveln zu kommen. Bei den
ich
Wellen.
Glaube, es gibt eine Endstufe, aber ich weiß nicht,
wie
hoch die ist.
Ich habe heute Morgen ein Video gesehen, wo Leute auf Ultra-Hard Level 38 erreicht haben und dachte, Alter, boah, ist das krank. Also die sind gescheitert, als dann zwei Kani-Fexe, tausende von Hormaganten und Kriegern und irgendwie zwei Neurotrophen da rumflogen. Da war dann irgendwie mal aus.
Ja, genau. Und dabei verdient man dann noch pro Welle Geld. oder Währung und kann auch noch Nebenmissionen machen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie starte den Reaktor am anderen Ende der Karte etc. Und diese Währung kann man dann eben verwenden, um Munition, Health Packs, NPC-Charaktere wie zum Beispiel Kardiana, die dann mit einem da rumlaufen und die Gegner bekämpfen, oder Space Marines aufzuleveln. Oder man kann sparen, bis ein Dreadnought für 3 Minuten kommt und eigentlich alles schmelzt, was da auftaucht.
Vorteilhaft, wenn mal wieder eine Hellfruit in der Mitte steht.
Ja, und damit verdient man im Endeffekt auch eigentlich nur XP, um seinen Charakter, seine Waffe und Skins freizuschalten. Die gibt's auch. Das ist auch ganz cool. Es gibt verschiedene Rüstungsteile und man kann die mit Farben anpassen. Die Farben muss man alle freischalten. Das ist alles mit Ingame-Währung sehr viel und so. Aber das Lustige ist, es sind dieselben Farben, die es halt auch zu kaufen gibt, um seine Püppchen zu bemalen.
Mhm. Natürlich sind
die Zitadellfarben.
Aber ein anderes schönes Detail ist, dass es natürlich irgendwie grafisch alles total hübsch ist, aber dass sie es gleichzeitig hingekriegt haben, dass es irgendwie realistisch aussieht, aber zum Beispiel Kanten an einem Helm aussehen bisschen, wenn man genau hinguckt, wie mit dem Pinsel gehighlightet. Das sind so geile Details da drin. Es sieht nicht aus wie ein angemaltes Modell. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man halt schon so ein bisschen so, es könnte auch ein angemaltes Modell sein. Immer. So, das ist halt, das finde ich mega geil.
Vor allen Dingen auch, wenn man damit unterwegs ist, mit hellen Rüstungen und durch den Matsch läuft, dann ist das auch richtig super dargestellt.
Ja.
Ja, das sowieso. Dieser ganze Matsch, der an den Beinen hängen bleibt. Da war ich auch.
Ja, zu Skins noch. Es gibt halt eine größere Mod.
Ja. Die Astartes-Mod, die ist auch in den letzten paar Wochen, glaube ich, ziemlich steil gegangen. Die haben Michel und ich uns mal runtergeladen. Das war auch ziemlich leicht zu installieren. Also es waren 2 Dateien, die man irgendwie ins Mod-Verzeichnis packt.
Also es gibt ein Mod-Verzeichnis und da schiebt man 2 Dateien rein. Und fertig.
Und da haben sie dann im Endeffekt alle Waffen und alle Figurenmodelle, die in dem Spiel auftauchen, sei es jetzt irgendwie im Hintergrund, haben sie verfügbar gemacht und haben denen noch Fertigkeitenbäume gegeben. Ich glaube, teilweise auch die Fertigkeiten dann angepasst, dass zum Beispiel man kann einen Apothekari spielen, der heilt dann die ganze Truppe, oder der
Ordenspriester. Also da spielt man dann quasi das Leandros-Modell.
Genau, der dann einen Schrei hat, der Gegner wegstößt und über Zeitschaden hinzufügt. Und
das Ding heißt halt auch wie im Spiel Litanei, also wie im Tabletop.
Waffen haben so unfassbar viel hinzugefügt, verschiedene neue Funktionen für die Waffen, dass der Plasmawerfer zum Beispiel eine Schnellfeuerfunktion hat.
Energieaxt
und hier, wie heißt es vom Ordenspriester?
Das Crucius Arcanum.
Das genau. Gibt's auch. Ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, wir haben es ein paar Stunden gespielt. Ist jetzt nichts, was mich beim Spiel halten würde, aber ist auf jeden Fall mal cool auszuprobieren. Gerade weil es auch noch eine Zusatzmod gibt, die auch Terminatoren noch einführt, die sie da irgendwie eingebaut haben. Original Bolter haben sie eingeführt. Bolt-Pistolen. Und das macht schon Spaß.
Also Spaß hat halt gemacht, mal diese ganzen Skins auszuprobieren und so, weil du kannst dir halt einen Iron Warrior bauen, du kannst dir einen Death Guard Seuchen Marine bauen und so weiter.
Ja, yeah, also das sie haben halt auch alle den ganzen Charaktereditor so aufgepimpt, dass du wirklich jedes Teil einzeln bestimmen kannst. Da sind halt auch Teile von den DLC-Skins drin, die man eigentlich bezahlen muss und so. Aber es ist halt vollkommen unabhängig vom Originalspiel. Also genau. Du kriegst keine Erfahrungspunkte.
Du kriegst keine Erfahrungspunkte und du kannst aber trotzdem Multiplayer spielen, wenn der andere die Mod halt auch installiert hat. Aber es gibt halt keinen Original-Game-Progress, ja, wenn du die Mod drauf hast.
Ach so, die Gegner haben sie noch skaliert neu. Dass Tyranniden sehr viel weniger, ich glaube, die Hälfte an Leben haben, aber dafür auch das Doppelte an Schaden austeilen und mehr vorkommen. Das heißt, man hat noch größere Wellen, in die man einfach reinhalten kann mit seinem Bolter.
Und die Originalwellen sind schon heftig.
In den Multiplayer-Leveln, das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Feature, triffst du immer wieder auf verbündete Truppen. Aber die Kardianer, die da halt gerade im Sumpf stehen und gerade gespawnt sind und dann kommt die riesige Gegnerwelle, die sind halt auch relativ schnell dann auch tot. Ja. Aber manchmal hast du halt auch Glück, da kommt die riesige Gegnerwelle und du kommst um eine Ecke und da steht halt ein Ultramarines Dreadnought und hilft dir halt. Dann ist die riesige Gegnerwelle halt auch relativ schnell weg.
Und was sie hinbekommen haben, was im Originalspiel nicht drin ist, ist, dass die Bot-NPCs, die mit dir rumlaufen, die Bewaffnung haben, die du deinen eigenen Klassen auch gegeben hast. Weil im Originalspiel hast du einfach nur die unterschiedlichen Klassen, aber die haben die Standardbewaffnung. Und in der Mod ist es dann, dass die unterschiedliche Bewaffnung haben. Ich glaube sogar teilweise auch zufällig. Also war aber witzig.
Sollen wir noch kurz über die Bots reden? Weil sowohl in der Kampagne als auch im Multiplayer, wenn du jetzt keinen findest, der mit dir spielt. Oder du kannst den Multiplayer auch auf privat stellen. Also wenn du keine Lust hast auf irgendwelche anderen random Menschen, mit denen du spielst, kannst du halt einfach mit Bots spielen. Die sind relativ schlau gemacht.
Ja.
Also es ist alles errechnet, es ist alles fake. Aber es dauert einen Moment, also man muss schon ein paar Spielstunden machen, um das rauszukriegen. Also die nehmen keine Munition auf, die nehmen keine Stims auf. Denen geht's gut, solange es dir gut geht. Wenn du massiv Damage nimmst, nehmen sie kurz danach auch massiv Damage.
Die lassen die Gegner auch immer in diesem Betäubungsmodus, damit du sie finishen kannst.
Bis zu dem Moment, wo du die einen Gegner nimmst und den finish, dann finishen sie die anderen. Das ist relativ schlau gemacht und es dauert einen Moment, aber dann findet man leider, also sie können sich halt auch teleportieren, damit sie immer in deiner Nähe sind. Es gibt eine Mission, da steht man oben an so einem Balkon und wenn unten die Gegnerwelle kommt, bleib ich oben stehen, weil da kann man nochmal nachmunitionieren und wenn man einmal da runtergesprungen ist, kommt man nicht wieder zurück und meine beiden Bots sind runtergesprungen, haben unten die Welle bekämpft, ich von oben, bin zurückgelaufen und hab mich wieder aufmunitioniert nach der Welle und die beiden Bots standen wieder oben und das geht halt nur mit Teleportation. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, also das fällt so im normalen Spiel gar nicht auf und die sind wirklich schlau und clever, die Bots. Also ist alles gut, mit denen lässt sich super spielen.
Helfen einem auch immer hoch.
Genau.
Genau, das letzte wäre der PvP-Modus, also im Endeffekt Spieler gegen Spieler. Da ist es dann auch so, dass man die verschiedenen Klassen hat und auch unabhängig von den PvE-Modi levelt. Da spielt man dann halt loyale Space Marines gegen Verräter Marines. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Skins, die es vom Verräter Marines gibt. Sind dann zum Beispiel der Scharfschütze, ist, glaube ich, von der Alpha Legion, der Heavy ist von
Iron Warriors, müsste das sein.
Iron Warriors, genau. Das ist okay. Ich habe das ein paar Stunden gespielt. Da gibt es drei Modi. Das ist einmal Deathmatch, klassisches. Dann gibt es einmal Capture the Flag und einmal Capture the Flag. Nur, dass die Punkte, sobald sie eingenommen wurden, den Standort wechseln. Und das ist okay. Ich hatte da ein paar Stunden Spaß mit. Ich weiß jetzt nicht so balancemäßig, wie gut das ist. Ich hatte immer das Gefühl, man muss einfach nur mit anderen zusammenlaufen. Dann kriegt man auch Kills. Wenn man da alleine rumläuft, dann kriegt man eher aufs Maul, weil die anderen zusammen rumlaufen. Aber ja, für den Modus würde ich mir das Spiel nicht kaufen. Er ist aber eine okay Dreingabe dafür, dass er einfach da ist.
Ja, dann soweit, so gut. Ich hoffe, wir haben euch bis jetzt mal so einen kleinen Einblick durch unsere Augen zum Thema Space Marine 2 gegeben. Ich habe ja anfänglich bereits gesagt, dass meine Erwartung nicht hoch war und ich mit einem schlechten Spiel, der mich als Warhammer-Fan aber zufriedenstellen könnte, gerechnet habe. Jetzt, indem ich einige Spielstunden das Spiel investiert habe, muss ich sagen, was wir bekommen haben, war eigentlich eine neue Zeitrechnung, was Warhammer-Titel angeht. Denn ich denke, hier wurde so unglaublich viel richtig gemacht, dass das jetzt auch, und das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt an dem Spiel, das ist jetzt die Benchmark für alle Warhammer-Titel. Das ist das, was man als Mindeste erwartet, wenn es heißt Warhammer, es kommt ein AAA-Titel raus. Da, wo Necromunda Hybrid Gun versagt hat, Bolt Gun zu spezifisch war und Rogue Trader noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat, hat Space Marine 2 gezeigt, was möglich ist. Und ja, das ist meines Erachtens nach ein ziemliches Brett, das da abgeliefert wurde. Ich hatte unglaublich viel Freude an diesem Spiel. Ich werde noch sehr, sehr, sehr viel Freude an diesem Spiel haben. Und schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Ob uns noch ein paar kleine, nette Missionchen gegönnt werden.
Ich denke schon. Ich glaube, das wird so schnell nicht sterben. Besonders da ja auch der dritte Teil schon angekündigt wurde.
Na, mir geht's da auch ähnlich. Ich habe da auch nach wie vor total viel Spaß dran, abends mit irgendwelchen random Leuten im Multiplayer bei jedem Aufzug, wo man mal kurz stillsteht, die Faust in die Luft zu recken und alle brüllen für den Imperator.
Ja, das haben wir gar nicht erwähnt. Man kann für den Imperator brüllen.
Was und sich Handshakes geben und Respekt erweisen und so. Natürlich gibt's Emojis ein paar. Und natürlich stehen immer alle im Kreis vor jeder Gegnerwelle und brüllen für den Imperator und danach auch. Das ist großartig. Was ich total zu schätzen gelernt habe, ist, das kam mit irgendeinem Patch, man kann Full Solo spielen, also man kann die Multiplayer-Missionen alleine ohne Bots spielen. Also ganz, ganz, ganz auf sich alleine gestellt. Und damit habe ich immer so meine Skills getestet. Und das ist tatsächlich auch ein Modus, der sehr viel Bock macht, durch ein Multiplayer-Level ganz alleine ohne Support zu laufen und zu gucken, auf welchem Schwierigkeitsgrad schaffe ich das denn. Das finde ich immer noch total geil.
Ja, ich mag das Spiel auch. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall der beste 40k-Shooter seit Jahren. Und auch die beste Story-Erfahrung, zumindest für so ein 8-10-Stunden-Spiel seit Jahren.
Es geht deutlich länger, muss man sagen. Also 13 bis 15 Stunden etwa.
Ja, je nachdem, wie gut man ist. Ne? Also ich habe schon meine 8 bis 10 Stunden. Ich glaube, wir haben zusammen auch nur 8 bis 10 Stunden, 8 bis 12. vielleicht gebraucht. Ich war auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit dem Spiel und ich wurde eigentlich, also dafür, dass ich so ein bisschen Bedenken hatte, ob es vielleicht zu anders wird von Teil 1, wurde ich eigentlich nur positiv gestimmt, als es dann rausgekommen ist. Ist für mich ein Spiel, was ich wahrscheinlich nicht für immer spielen werde, aber gerade das erste Mal hat es mega Spaß gemacht und ich fand es auch als krasse Bereicherung für so das ganze Warhammer 40k-Universum. Ja, ich bin vollkommen zufrieden mit dem Spiel. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen negativer, als es eigentlich klingen soll, weil ich habe es bis jetzt, ich glaube, 80 Stunden gespielt und ich werde es wahrscheinlich auch noch weiterspielen.
Wie sagt man es so schön im süddeutschen Raum? Kann man nicht meckern.
Kann man nicht meckern.
Nee, und vor allen Dingen als ein letztes inhaltliches Ding vielleicht noch zu dem Spiel. Es ist extrem sauber programmiert. Wir haben das vorhin schon erwähnt. Ich spiele auf einem Rechner, der war vor 8 Jahren State of the Art. Chris, ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
Ja.
Und das Einzige, was auffällt, wenn man da mal so den Task Manager aufmacht, natürlich ist die Ladezeit länger, weil ich lade das von einer HDD und nicht von einer SSD-Platte. Und das Zweite ist, ich habe 8 GB Grafik-RAM. Und damit läuft das Spiel. Sip hat sich eben bei mir hingesetzt, weil ich meinte, merkst du irgendwelche Unterschiede? Flüssig genug, dass er sagt, es fühlt sich auch völlig geschmeidig an. Hab aber in der Mod festgestellt, dass da schon mal Bots oder Begleiter einen Moment brauchen, bis die geladen sind, obwohl sie im Bild sein sollten. Und das passiert im normalen Spiel ohne die Mod halt nicht. Und ich gehe davon aus, dass sie das halt exakt auf 8 GB Grafikram optimiert haben, dass das halt geht mit den ganzen krassen Features grafisch, die sie drin haben. Und ja, die Mod geht halt ein bisschen drüber. Also ich sehe zum Teil Begleiter nicht und die brauchen 2-3 Sekunden, wenn sie im Bild sind, bis sie auftauchen, bis die Skins geladen sind.
Aber für eine Mod immer noch gut.
Ja, und das spricht für mich dafür, ohne da jetzt irgendwie Experte zu sein im Programming, dass sie es halt genau darauf optimiert haben, dass es läuft. Und wir haben ja nun wirklich ältere Rechner und das spielt einfach. Ja. So, der Ladebildschirm ist halt 50 Sekunden länger als bei jemand anders, aber sonst läuft das Spiel einfach.
Korrekt.
Extrem sauber.
Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir diese Folge hier beenden und wieder in unseren dunklen, fensterlosen Kellerverliesen verschwinden, Teil 3. Es wurde relativ schnell Teil 3 angekündigt und ich sehe das ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also ich werde da wieder rangehen wie bei Teil 2, weil Never Change a Running System, ne? Ich hoffe, sie lassen sich dennoch genauso viel Zeit wie beim zweiten Teil, um ihn gut zu machen, weil die haben jetzt wirklich ein Niveau, das sie halten müssen. Ich glaube, entweder wird es ein Schwesterspiel, das direkt an dieser Storyline anknüpft, denn eigentlich ist noch sehr, sehr viel da rauszuholen, wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt aus dieser Story.
Die können sich eigentlich alles erlauben, weil ja, er fliegt ja irgendwo hin.
Richtig, also da ist echt viel rauszuholen. Oder, und davon gehe ich tatsächlich eher aus, wir bekommen es in Teil 3 mit Necrons zu tun.
Vermutlich, und das fände ich.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Oh, doch, so eine richtig geile Necrons.
Ja, aber Necrons wären keine befriedigenden Gegner.
Ah, doch schon.
Also ich weiß nicht, also es tut mir leid, wenn das irgendwie zu gewaltgeil klingt, aber ich will irgendwas, was splattert. Ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn Space Marine 2 nur mit 1000 Suns gewesen wäre.
Ja, auf jeden Fall.
Tyranniden, es tut mir leid, das ist einfach befriedigend, dieses ganze Rumgesplatter da.
Ja, Tyranniden sind halt nicht die Hauptquest, ne? Tyranniden ist halt einfach nur die Einleitung eigentlich.
Das ganze Hack-and-Slay-Konzept grenzt sich ja ein bisschen ein auf ein paar Gegner, ne? Also so gegen Tau funktioniert das halt nicht.
Ja, die sind auch nur 30 Zentimeter groß.
Ja, und wenn du erst 50 Meter laufen musst, um den Scharfschützen-Tau zu kriegen, geht halt dieses Hack-and-Slay-Konzept nicht auf.
Ich vermute, dass es vielleicht auf Chaos-Necron wieder hinauslaufen wird.
Ich glaube, ein bisschen Enttäuschung wird so oder so da sein, wenn es jetzt demnächst rauskommt, weil der Sprung von Space Marine 1 zu Space Marine 2 halt so groß war und der wird dann nicht mehr so groß sein zwischen Space Marine 2 und Space Marine 3.
Ja.
Das ist dann nicht mehr, dass man da plötzlich vorsitzt und denkt, krass, das sind alles noch Gegner da auf dem Bildschirm, sondern man wird sich ja denken, ja, okay.
Sind halt ist andere halt ein Skarabäenschwarm.
Wir kennen das schon so, das hatten wir ja schon in Teil 2.
Ja, oder, also es muss ja nicht mit der Titus-Geschichte weitergehen, ne? Wir könnten ja auch irgendwie ein 30k Space Marine kriegen oder sowas.
Ach, das
glaube ich nicht.
Fände ich auch
lassen
geil.
Die im Leben nicht fallen.
Natürlich wird mir ein Ei aus der Hose fallen, wenn ich das Landungsfeldmassaker nachspielen könnte, aber das wird Titus in Teil 3.
Ja, wahrscheinlich. Gut.
Packen wir's.
Nehmt eure schön, Helme unter den Arm. Wir verabscheuen uns.
Songwünsche?
Oh ja.
Chris.
Ja, ich habe was Gutes. Und zwar, weil ich ja bereits gesagt habe, dass wir eigentlich eine neue Zeitrechnung haben, was 40k-Spiele angeht, hätte ich gerne von Florence and the Machine Dog Days Are Over.
Kenne ich nicht.
Ja, auch nicht. Großartige Sängerin.
Ich höre es mir an.
Ich kenne den Namen, aber sonst.
Ich habe einfach, weil es zu dem Spiel passt, The Executioner's Song von Injector.
Sehr geil.
Jeremy?
Ich habe einfach von Chumbawamba The Day the Nazi Died, weil ich Nazis hasse.
Jawohl.
Ist okay, unterschreibe ich so.
Ich auch. Sehr gut. Und mit dieser Message?
Ach, du musst noch erwähnen, wie die Playlist heißt, damit die Leute auch finden, damit nicht nur wir die Abonnenten davon sind, weil das ist ja die Playlist, die zum Zocken geeignet ist.
Radio Omegon.
Genau.
Glaube ich.
Jetzt haben wir aber auch wirklich alles abgehakt. Ja, das heißt so. Gut. Ja, wir sind nicht so oft auf den Lautsprechern zu hören, aber wir sind stets bemüht. Deshalb können wir jetzt auch schon einen kleinen Teaser raushauen. Vielleicht will das der Michel machen.
Also erwartet die nächste Folge nicht zu früh, weil das nächste Spiel hat etliche.
Wartet 5 Monde, Blick gen Osten, erwartet unsere Folge bei Sonnenaufgang.
Etliche, also wirklich viele, viele Spielstunden. Ich hab's schon durch, bin aber der Einzige von uns.
Ja.
Ich würde es auch nochmal machen dann dafür, aber es wird ein bisschen dauern. Und Wenn ihr Bock habt, lasst uns ein Like da, irgendwie sagt, dass ihr noch eine Folge haben wollt, dann machen wir noch eine. Kann aber dauern. Und vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und
als kleine Vorschau, also wir würden das Spiel dann auch in 3 verschiedenen Ideologien durchspielen.
Ja.
Ja, der geneigte Warhammer-Spieler weiß, um was es sich dreht. Nun denn, wir verabschieden uns. Macht's gut da draußen.
Macht's gut, kommt gut durch den Tag oder den Abend oder was auch immer, wann ihr uns hört. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Kurz Schnitt, ich mach da einen Rap draus. Moment. Ich mach da keinen Rap draus, ich mach da ein Pokémon-Lied. Autobolt Rifle, Bolt Rifle, Heavy Bolt Rifle, Soccer Bolt Rifle, Bolt Carbine, Integrated Bolt Ryan, Oculus Bolt Carbine. Nee, ich krieg's nicht hin. Ich nehme die normale Liste wie gerade.